Diese Ausgabe der wundersamen Rap-Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von HelloFresh.
Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand's ganz geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand's auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin. Und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt. Mhm. Und ich finde es wirklich gut, wie das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing. Das war mega lecker. Und so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass. Aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen. Also auf welcher nie gekommen.
Also ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ganz spezielle Note hatte. Und du bekommst ja 3 Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rausbuchen. Und wenn ihr jetzt Liebe Woche ist, mit dem Code RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Boxen.
Genau, nämlich 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie 3-4 Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment. Check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne?
Auf gar keinen Fall.
Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, Mensch, ey, wieder mal eine Outdoor-Session. Das ist aber wahnsinnig schön. Und wir haben den ersten von 3 Gästen bei uns zu Gast. Und wir freuen uns ganz herzlich, dass wir die großen KIZ-Wochen einläuten dürfen mit Maxim.
Achso, ja, mit, ja. Mit dem Drüner.
Mit Maxim KIZ.
Gerade dem Drüner. In der zweiten, der wichtigeren Chartwoche auf Platz 6 gechartet.
Ja, genau. Das ist auch die neue Chartwoche, die für mich relevant ist.
Wahnsinn, immer noch Top 10.
Immer noch Top 10. Ja, ich hatte auf Top 5, aber Udo Lindenberg hat uns gefickt.
Nächste Woche wieder, nach dem Podcast, die KIZ-Wochen werden jetzt langsam erst zu diesem ein Jahr lang in den Top 100-Ding führen. Wie ist es?
Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch auch zum Album, herzlichen Glückwunsch zu Platz 6 in der zweiten Woche, herzlichen Glückwunsch überhaupt, dass ihr überhaupt nochmal ein Album hingekriegt habt. Ja. Hat euch das selber überrascht?
Nee, wir haben ja mal gemacht und getan. Es gab ein VSK-Album, es gab das großartige Tarek-Album. Wir haben schon immer was gemacht.
Gab es irgendwann mal die Option zu sagen, hey, war auch eine schöne Zeit, die Maschine.
Nee.
Jetzt also, Corona, die große Live-Maschine läuft jetzt auch nicht mehr.
Ach. Ich hätte auf mir immer weiter gerappt. Dann wäre ich halt pleite und hätte wieder Füße von alten Menschen massiert.
Aber das finde ich.
Und das wäre völlig okay gewesen.
Also, Maxim, ganz herzlich, okay, weißt du, in diesem Moment, weißt du, wie mein Herz lacht und meine Augen ein bisschen Tränen in den Augen haben? Ich hatte neulich so ein Cynic-Interview, der hat mich die ganze Zeit gefragt, warum ich denn nicht Millionär bin und warum ich diese Scheiße denn überhaupt gemacht habe, wo ich nichts verdient habe. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, es geht doch auch um Kunst.
Cynic-Interview?
Ja. Im Talk, Twitch.
Auf Twitch? Guck mal, dieser Mann, der Mann ist 20 Jahre älter als ich. Und er ist bei Twitch und ich nicht.
Wie bist du da gelandet? Sorry, wenn ich kurz die Attention wieder von dir wegnehme, aber ich steige, als mir das klingt gerade interessant. Platz 6 oder her. Wie bist du denn bei Cynic auf Twitch gelandet?
Cynic hat mich angeschrieben, hat einfach angerufen, hey, wie sieht's aus? Hast du Bock bei mir bei
Twitch? Bisschen Armbashing zu betreiben?
Nee, das ist ja wirklich das Anstrengende bei Twitch. Du musst ja die Abende dann mit deinen Twitch-Usern verbringen. Das ist wirklich eine absurde Welt. Du chillst du jeden Abend mit den 500, 600 gleichen Leuten.
Ja, ich finde dieses Ausliefern an so eine Community, das sehe ich auch überhaupt nicht ein.
Also das finde ich wirklich auch ein bisschen problematisch. Also der hatte auch eine, die kam bei ihm vorbei und hat ihm Zigaretten gebracht. Hey, da ist Magda, die steht vor der Tür, die bringt mir jetzt Zigaretten. Weißt du, du bist hier, da trinke ich jetzt ein Bier und wenn ich Bier trinke, brauche ich Zigaretten und wenn ich Zigaretten brauche, dann komm Magda und bring mir Zigaretten.
Ja, nee, das mag ich nicht. Ja. Ich finde es schön, wenn Fans sich Tickets kaufen und Alben kaufen, aber irgendwie die da irgendwie noch persönlich da in Beschlag zu nehmen, das sehe ich nicht.
Und das finde ich so ein bisschen, also das habe ich mir danach überlegt, weil ich bin dann um 9 raus. Ich habe dann gesagt, ey, Sinning, wir haben 19 bis 21 Uhr ausgemacht. Ja, was? Aber du kannst doch hier noch bleiben.
Das finde ich alleine mit Magda. Aber das ist dieses Vereinsleben. Ich meine, das kennst du aus dem Kampfsportverein oder sonst was, kennst du das ja auch.
Du kannst doch jetzt noch nicht gehen.
Ja. So, hey, warum? Wir machen doch am Wochenende das und das. Und ich so, hey, ich komme hier zum Sport machen. Genau. Und ich liebe euch.
Nee, Sinning, wir haben 21 Uhr. Ich muss jetzt auch kochen. Ich bin ja Hausmann auch und so. Muss jetzt noch Abendessen machen. Und dann habe ich am nächsten Tag aber noch mal angerufen, weil das war ein interessanter Talk und das war auch lustig und das war auch ganz, ganz cool, könnt ihr hier angucken, weil der wirklich auch dran interessiert war, wie das alles nochmal angefangen hat und irgendwie war es komisch, weil es war natürlich dieselbe Geschichte zum 150.000. Mal erzählt.
Aber so ganz aufgeregte Augen. So,
aber irgendwie hat er das geschafft, da nochmal so einen neuen Twist reinzubringen. Was? Du hast nichts verdient?
Das ist neu, ja.
Das war neu. Nein. Und dann bin ich um 9 raus und habe am nächsten Tag auch nochmal mit ihm telefoniert und meinte dann so, ja, wie lange hast du noch gemacht? Ja, so 1,5 Stunden. Was machst du denn dann da? Ja, ich interagiere da mit den Leuten und die fragen mich dann, ob ich das und das gesehen habe und dann quatschen wir halt so ein bisschen.
Ich finde es aber auch sehr beeindruckend, aber dann, ich glaube, ich habe da keine Lust drauf, dass mich dermaßen den Leuten da hinzugeben.
Das Schwierige ist ja eigentlich, dass die einen ja dann dafür bezahlen.
Ja, ja. Wie das funktioniert und dass es da irgendwie eine Rechtfertigung für gibt, das will ich gar nicht leugnen, solange ich nicht gezwungen bin, niemals.
Nee, aber was ich wirklich schwierig finde, ist, du bist mit diesen 500 halt so richtig krass verbandelt. Weißt du, so, ihr lebt ja von einer anonymen Masse an Fans und ich meine, ihr habt auf diesem Album ja auch des Öfteren oder zumindest einen Song, der sich sehr mit der Fanlove beschäftigt, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber diese 500 Leute, die sind ja richtig, die kennst du ja fast dann eigentlich namentlich.
Ja, ja, probieren die ja immer in den Kommentaren sich so in witzigen Kommentaren zu überbieten und dann hast du dann natürlich immer die gleichen Namen. Auch irgendwann ist das für dich auch irgendwie so, du hast da auch eine Bindung zu
BNA105 dann. Ich finde die Verbindung, finde ich völlig okay. Ich würde auch immer eher eine treue, kleine Anhängerschaft wählen, anstatt irgendwie eine sehr große, anonyme. Aber dass man denen dann so gefühlt zur Rechenschaft schuldig ist, das sehe ich nicht ein, weil für mich ist das keine demokratische Veranstaltung, wenn ich auf der Bühne bin. So, ich entscheide, was ich da mache und wenn euch das gefällt, dann gebt ihr euch das und wenn euch das nicht gefällt, dann geht ihr halt woanders hin. So, weißt du? Aber das ist für mich nicht sowas so, hey, lass mal abstimmen, was wir jetzt als nächstes machen. Das halte ich für Blödsinn. Und auch den Anschein zu erwecken, dass es so wäre, halte ich meistens für eine Frechheit oder für so eine blöde Masche, um halt dann Leute so ganz besonders an sich zu binden.
Hey, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an alle Patreon-Kunden.
Sag gern, wenn nächste Woche kommen soll, Nico oder Tarek, wen wollt ihr zuerst?
Genau, und ihr könnt uns auch gerne schreiben, also falls wir mal so ein paar Themen anreißen sollen, die euch interessieren. Also her damit.
Nein, ist ja cool. Wir haben auch den Luxus, dass wir es nicht machen müssten. Aber ich glaube, selbst wenn, dann würden wir es nicht machen.
Also, bei vielen ist es auch so ein Ding, okay, ich habe jetzt lange nichts gepostet, was poste ich denn jetzt? Jetzt poste ich mal. Was wünscht ihr euch als nächstes? Und ich weiß eh schon, was rauskommt, aber ich gebe denen das Gefühl, dass die irgendwie mit.
Ja, das mache ich auch manchmal. Was für einen Song wünscht ihr euch? Ja, auf dem Pferd. Haben wir jetzt zufälligerweise gerade.
Gerade ein Video. Das ist ein alten Bob Dylan-Witz, als er so anfängt, irgendwie Blowing in the Wind zu spielen und die Leute jubeln, so die ersten Akkorde und dann so, yeah! Ach, den kennt ihr schon. Okay, spiel ich was anderes.
Geil, das hat Taktlos auch gemacht, wenn er aufgelegt hat. Mal so 50 Cent in Club, den Anfang und alles, und dann schon eine Weile her. Die Volljährigen verstehen, was ich meine.
Habt ihr gesehen, dass Bushido jetzt einen Trailer gepostet hat? Die eigentliche Doku gibt es nämlich in der Sony Blackbox. Also diese Amazon-Doku, die schon ganz lange im Raum steht, in der du auch vielleicht zu sehen bist.
Da bin ich auf jeden Fall. Pedro Rosberg hat gesagt, hier, ich werde unzensiert, werde ich da reingeschnitten. Er hat mir vorgeworfen, ich glaube, also er hat mir bei Signal geschrieben und hat mir vorgeworfen, dass wir ihn im Clanland nicht...
Peter Rosberg hat ihm bei Signal geschrieben, ist das geil.
da hat er mir dann so... Ich glaube, er meinte, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit, mindestens zwei Jahren, als wir angefangen haben, an diesem Buch zu arbeiten, haben wir uns mit Peter Rosberg und Axel Lier, diesen beiden Polizeireportern von der Bild-Zeitung, getroffen. Und wir hatten einfach den Fehler gemacht, die im Schwarzen Café zu treffen und haben dort das Interview gemacht. Und als wir dann diesen Podcast gemacht haben, haben die Techniker sich das angehört und gemeint, naja, unbrauchbar. Und ich meine, ey, das geht doch. Also, wenn ihr dann die Stimmen ein bisschen anhebt, dann kriegt man das.
War zu viel Ambiente drin?
Da war sehr viel Ambiente drin. 12 Uhr, Schwarzes Café, vor Corona-Zeiten, es war voll. Ja. Nee, und dann haben wir die tatsächlich nachsprechen lassen und haben natürlich da Textaussagen reingebaut, die in unser Erzählkonzept natürlich gepasst haben. Also, welche sucht man denn sonst aus? Und das hat mir dann aber vorgeworfen, da hat er so geschrieben, ja, passt wohl ins Narrativ. Und dann habe ich zurückgeschrieben, naja, klar, du suchst dir ja.
Und es war auch geil, dass sich Bildreporter darüber beschweren, dass man irgendwie die Perspektive ein bisschen verschiebt.
Ja, und dann hat er aber gesagt, in der Doku wirst du so zitiert, dass das nicht entfremdet ist. Oder so. Was natürlich auch nicht stimmt, weil natürlich passe ich da auch rein.
Aber dieses Problem in Dokus gibt es ja generell schon, dass Leute vorher schon ihre These wissen, genau wissen, worauf sie hinaus wollen.
Richtig.
Ich meine, das kennen wir beide ja auch. Bei uns wurden ja auch mal Tonspuren verloren. Und das ist ja schon so, dass man dann immer...
Für wen war das?
Für diese Antisemitismus-Doku auf... Wo Kollege da entlarvt wurde. Da sind Steiger und ich auch drin, da wurden die Tonspuren verloren. Was ich sonst von keiner Schülerzeitung kenne, ehrlich gesagt. Ich glaube, das liegt einfach an diesem Fach des investigativen Journalismus, dass man vorher eigentlich schon weiß, was man machen will und dann sucht man sich dafür die Belege. Also es ist nicht umgekehrt, wie es wissenschaftlich vielleicht sein sollte.
Sonst kriegst du... Also als freier Mitarbeiter kriegst du ja deine Stories gar nicht anders verkauft. Du gehst ja hin zum Chefredakteur, Chefredakteurin schlägst diese Geschichte vor und dann sagt er, oh, diese Geschichte ist aber geil. Und dann gehst du los und suchst genau diese Geschichte. Ich habe, weiß nicht, ob ich es hier mal gesagt habe, aber bei diesem Relotius-Fall, das war mir gar nicht so fremd, also dass der da so Geschichten erfunden hat, weil ich meine, klar, der ist zu seinem Chefredakteur hingegangen und hat gesagt, ey, da gibt es diese Stadt in Nevada, das ist total crazy, die gucken da seit 30 Jahren Top Gun da und
Lynch. Das hat er sich ausgedacht?
Und, ja.
Lieber geil. Machen wir ganz ehrlich, das sind doch einfach geile Geschichten.
Und am Ende wahrscheinlich hat er das gehört. Dass das da passiert, ist da hingefahren, hat er irgendwie so eine ganz normale Stadt im Mittleren Westen gefunden, wo nichts passiert. So. Und dachte halt so, ey, scheiße, ich kann nicht einfach zurückkommen und sagen, ey, hier ist alles.
Dienstag ist Abgabe, okay. Egal, ich gebe jetzt los.
Ja, aber das ist ja meistens bei so Lügen, die sind ja meistens ein Produkt von irgendwelchen Erwartungen. Irgendwie Kinder, die lügen, sind ja meistens auch irgendwie ein Produkt von Eltern, die was Bestimmtes erwarten und dann lügen die das halt irgendwie zurecht. Und bei diesen Journalisten ist genau das Gleiche. Ja, die wollen halt diese Stories haben. Und die Stories finden alle geil. Und ob die dann erfunden sind, ist eigentlich schon fast egal. Es gab doch diesen geilen Typen, der diese Promi-Interviews erfunden hat.
Kummer.
So Mike Tyson, ja, irgendwie Kummer, Brummer, Bummer. Ich verwechsel das wegen den Krafties. Aber.
Tom Kummer hieß der.
Tom Kummer, das fand ich großartig. Ich habe irgendwie dieses Mike Tyson-Interview, das war doch großartig, wie der den da irgendwie Nietzsche zitieren lässt. der hat sich die Interviews ausgedacht, aber die waren halt großartig. Also es war nicht so, dass er die Leute scheiße dastehen hat lassen, sondern der hat die mega cool dastehen lassen. Also so Mike Tyson als den Intellektuellen und so ein paar andere Leute, sie überhaupt nicht schlecht dastehen lassen, aber es war halt einfach erfunden und es war besser als ein richtiges Interview. Und ich war so, warum kriegt der einen Preis? Keinen Preis. So, warum wird der irgendwie da aus seinem Stand gejagt, so, obwohl der den Job besser gemacht hat als alle Leute, die richtige Interviews machen. Ich finde, der ist jetzt Tennislehrer irgendwo in Kalifornien.
Ist er?
Ja, ist ein richtig geiler Heiratsschwindler, finde ich super.
Ist doch eigentlich auch ein geiler Beruf. Ja? Also Tennislehrer in Kalifornien ist jetzt von der Lebensqualität wahrscheinlich nicht das Schlechteste.
Ja,
Also ist besser als Spiegelredakteur in Hamburg. Ja, würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, das
ist
alles, fast alles. Also alles
besseres Wetter, oder?
Alles ehrenvoller auf jeden Fall.
Naja, jedenfalls gibt's abseits von dieser richtigen Bushido-Doku auf Amazon, die bald kommt, auf die wir alle warten, jetzt noch eine Abrechnungs-Doku in der Bushido-Box, die er selber gedreht hat. Und da wird aber richtig ausgepackt. alle Sachen, die er da nämlich nicht sagen durfte. Da
haben wir eine Mitte gefickt.
Das ist großartig, da freue ich mich drauf. Deswegen habe ich die jetzt auch schon, habe ich ein Probeabo bei Amazon Music gemacht, 10% Rabatt eingeheimst und dann vorbestellt.
Ist das heutiger Sponsor?
Ja, tatsächlich.
Hast du schon Amazon Music? Hast du schon ein Amazon Music Abo? Also probier mal aus. Richtig gut. Also ich würde es auch. Also
ist ein Stream auch?
Ja.
Ich sage das jetzt nicht nur einfach, weil wir es verkaufen wollen. Also ich hätte es auch so gehabt.
Also auch, wenn du schon eins hast, kannst du kündigen und wieder neu anfangen, mal einen Probemonat. Ja. Dann hast du den Rabatt trotzdem.
Ich wollte einmal einen Artikel bei der Zeit lesen und jetzt habe ich auch so ein scheiß Abo am Hals. Nee, ich bin da zu dumm für.
Echt, ich habe einmal diesen Weltartikel. Diese vier klaren Bosse teilen sich die Berliner Rap-Welt oder die deutsche Rap-Welt.
Dann kriegt man dich.
Dann habe ich es abgeschlossen, habe mir es runtergeladen, habe alles gesaved und dann gekündigt. Und seitdem kriege ich aber immer Werbung von Ulf Poschardt persönlich.
Oh, das ist
Markus, geil. Komm zurück.
Ich krieg immer so Mails von der französischen Botschaft. Ich kriege immer so ganz persönlich adressierte von jedem Abgeordneten einer Partei in Frankreich, kriege ich immer so persönliche Nachrichten.
Wirklich?
Immer persönliche Nachrichten. Das ist richtig geil.
Und warum als Exil?
Genau, ich bin als Exil-Franzose, bin ich so eine eigene Gruppe. Und werde dann immer so ganz besonders angesprochen und so.
Bist du auch eingeladen so zum 14. Juli zur Botschaft?
Ja, alles.
Wirklich?
Ich könnte, glaube ich, richtig ab und zu mal so ein Prosecco abgreifen. Also es ist richtig geil, wie man dann immer so beworben wird. Ich habe ja auch meinen Wehrdienst gemacht. Also mein Wehrdienst war 4 Stunden in der Botschaft abhängen. Und da ist irgend so ein Typ mit so Sternen auf der Schulter, der dir so erklärt, wie geil das ist, jetzt hier fürs Vaterland hier irgendwo Action zu machen. Und das war dann so der Wehrdienst. Und dann saßen wir da halt hinten und waren alle high. Und sind wir gegangen. Das war der Wehrdienst.
Ja, aber die richtige Drecksarbeit, so fürs Vaterland aufräumen, arbeiten, das muss doch eh die Fremdenlegion machen.
Nee, die Fremdenlegion ist ja so ein bisschen Operation menschliches Schutzschild. Das heißt, die meisten sind ja dann irgendwie, glaube ich, Deutsche mittlerweile oder so. Und die zählen dann halt nicht in
Ostdeutsche.
Und Deutsche. Deutsche. Passdeutsche. Nee, keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall habe ich das gehört, dass es viele Deutsche drin sind. Also natürlich viele aus dem Ostblock und so weiter. Und die sind halt, glaube ich, unfassbar harte Typen. Aber ich glaube, die werden halt sehr immer in die problematischen Orte geschickt und nicht so geil ausgerüstet.
Die müssen die Drecksarbeit machen.
Oh, wir hatten einmal so einen geilen Türsteher.
Na, die sind doch, die Fremdenlegion ist doch deshalb gegründet worden, damit keine Franzosen in Bodybags in Frankreich angeliefert werden. Also keine original Franzosen. Weil die... Fremdenlegionäre, die kriegen ja die französische Staatsbürgerschaft danach.
Okay, das wusste ich noch. Ich weiß nur, also normale Soldaten...
Nach ihrem Tod und nachdem sie es also auch wenn sie überlebt haben.
Das sind sozusagen auch Trap-Soldaten, weil normale Soldaten müssen am 14. Juli mit 90 Schritt die Minute laufen und die Fremdenlegion nur mit 60, glaube ich. Weil das ist die optimale Ganggeschwindigkeit, um im Wüstensand zu laufen oder irgend so eine Scheiße. Ich glaube, irgendwie sowas.
Ich schnapp Informationen auf.
Ja, das ist, wenn du, das kommt ja im Fernsehen, das ist so dann siehst du.
Mein Feed ist voll, also YouTube. Nein, wenn ich auf YouTube gehe, wird mir die ganze Zeit vorgeschlagen irgendwie.
Ich hatte früher, wenn man in Frankreich war, dann habe immer die 2 Monate Sommerferien in Frankreich verbracht und dann hat man das im Hintergrund im Fernsehen laufen lassen und sich das angeguckt. Dann die ganzen Truppen marschieren halt da auf und der Präsident winkt mit der Handaußenseite wie Papst Johannes Paul II. Dann laufen die halt da alle vor.
Wie diese Karnevalsgruß, oder was?
Ja, keine Ahnung. Es ist so sehr herrschaftlich. Das ist so einfach französische Revolution. Egal, wir sind immer noch irgendwie 16. Jahrhundert. Und
Napoleon ist 200. Todestag. Die sind sehr traurig.
Ja, der ist ja ein Revolutionär. Nee, auf jeden Fall, das wird... werden so eine Facts immer gedroppt. Das ist halt wie so ein ratloser Sportkommentator, der halt irgendeine Scheiße redet. Und,
hier kommen die Fremdlegion mit 60 BPM.
Und in der Mitte ist so ein, da ist ja dieses Podium, wo die Leute, die sie dann in den Tod schicken, dann halt sitzen und denen winken sie freundlich zu. Normale Truppen müssen sich immer teilen. Also da ist halt dieses Podium, dann laufen die vorbei und dann müssen sie sich teilen, um an diesem Podium vorbei. Und ich glaube, das war die Fremdlegion oder irgendwelche... Nee, die dürfen... gemeinsamer Truppe und gemeinsam als Truppe dran vorbeigehen, weil die irgendwie noch mehr Unity haben. Also es ist ganz wahnsinnig.
Wo war das immer in Frankreich eigentlich?
Nein, das ist da am Arc de Triomphe.
Nein, aber wo du deine Zeit verbracht
hast. In der Bretagne.
In der Bretagne.
Also die ganze Familie ist in der Bretagne und teilweise in...
Sind es eigentlich richtig Franzosen?
Die Bretonen haben so eine gewisse Unabhängigkeitsbewegung. Es gibt auch, also ich habe auch so Onkel, die auch diese Sprache sprechen.
So gälisch, oder?
Das ist so gälisch-mäßig. Klingt so wie Conor McGregor alles. Und das ist alles so Herr-der-Ringe-Sprache. Aber dadurch, das ist, glaube ich, nie... Also ich glaube, es gibt auch so eine militante Unabhängigkeit. Das ist ja auch der letzte Teil, der erst nach der Französischen Revolution zu Frankreich dazu gepackt wurde. Es ist irgendwie so ein Außenseitertum, aber jetzt nicht so baskenmäßig, glaube ich. Also ich bin ja jetzt auch nicht so ganz drin. Aber klar, es gibt diese Tänze und die eigene Musik und die Sprache. Und das ist schon... Also ich kann immer sehr gut bonden, wenn ich irgendwelche Bretonen treffe, indem ich sage, ich bin ja kein Franzose, ich bin Breton. Aber es ist natürlich ziemlich fake, weil ich bin ja Kreuzberger. Aber egal, alle so Mittel schön. Sind recht für einen guten Abend,
finde ich. Aber dann trinkt man dann so Apfelwein, oder?
Cidre.
Französisches,
ja, wie heißt bretonisches das? Essen. Na, Cidre, also Cidre.
Was, haben, was trinken die Bretonen? Die haben doch dann...
Cidre ja. Ist schon das klassische alkoholische Getränk. Es gibt auch irgendwelche Schnäpse. Ansonsten wird halt nur Fisch gegessen und Artischocken und ja, es ist alles grausig.
Gut, hast du Musikwünsche mitgebracht?
Ich bin vielleicht
irgendwas... Underfucked and Ghostly Retarded haben wir schon gespielt.
Ja, ich habe schon gehört. Also habe ich gehört, dass du den gut findest. Das freut mich, dass du überhaupt irgendwas gut findest von diesem Album.
Hä? Also ehrlich gesagt hat mir das Album große Freude bereitet.
Ja?
Ja.
Das freut mich, weil ich dachte, du wärst so, ach, warum denn nicht wieder wie Hurra?
Ja, warum denn nicht so politisch eigentlich? Ja, so eher so privat. Rich Kids on LSD, dachte ich manchmal auch so.
Ich glaube, wir haben gar nicht so diese programmatische Intention immer. Ich glaube, das macht einfach unfassbar Spaß. Und wir können das am besten, würde ich behaupten. Und es macht halt auch keiner mehr. Ich meine, es gibt ja richtig harte Jungs, die rappen, also die zehnmal härter sind als wir. Aber die machen alle Popmusik so. Und irgendwie, das habe ich so ein bisschen vermisst, so vielleicht. Vielleicht war es das. Aber ich habe jetzt nicht, wir haben jetzt nicht so einen Masterplan, dass wir gucken, wo ist unsere Marktlücke. Und da können wir jetzt einen Körper reinmachen oder so. Sondern das ist so, es hat halt krass Spaß gemacht. Und wir sind halt sehr alberne Typen. Also wir sind sehr albern. Und
glaubst du, wenn du ein Soloalbum machen würdest, wäre das weniger albern? Also hilft es auch vielleicht, diese Gruppendynamik zu haben, dass ihr euch gegenseitig dann so
in
Absurditäten überbieten wollt?
Ich denke, ein Witz braucht immer einen Partner, also ein guter Witz. Klar, du kannst auch aus so einer Einsamkeit irgendwie einen Witz machen, aber ich finde, keine Ahnung, also ich könnte es nicht so gut. Also der Humor wäre auf jeden Fall anders, so, weißt du, das würde...
Lass uns da gleich drüber sprechen, was hast du für ein
Song? Ich habe jetzt nichts, was die Welt... Ich vielleicht Bebe Kunt von Meryl, ich weiß nicht genau, wie die... Ich finde, der ballert einfach. Ist bestimmt auch schon 3-4 Wochen alt, tut mir leid.
Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Können wir die Art von Melodie und Hookline nächstes Jahr bei den 187er hören, oder?
Ich glaube, der Film ist erstmal durch. In Frankreich lebt es viel länger, weil die Leute schon immer diesen Dancehall-Background hatten, weil die Leute diese, du merkst auch das, was man Afro-Trap nennt, in Deutschland ist was ganz anderes. Das ist also nicht, ich habe Palme aus Plastik fand ich mega so. Und auch viele anderen Sachen mag ich, aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was in Frankreich abgeht. Mhm. Wenn diese Leute dann wirklich teilweise auch wirklich im Senegal, an der Elfenbeinküste, im Kongo, in Mali oder sonst was vielleicht sogar geboren sind oder zumindest zweite Generation sind, die haben diese Mucke immer zu Hause gehört und du merkst es dann, diese Highlife-Gitarren, ja. Sonst was, diese Produktion, das ist viel natürlicher so. Und das ist für mich auch so, ich habe schon früher voll viel so poppiges westafrikanisches Zeugs gehört oder auch sowas wie Magic System oder so, was so sehr poppig ist. So. Aber das habe ich immer geliebt. Aber das ist für mich immer sowas Unantastbares gewesen. Das war so, das, niemals fasse ich das an. So, aber ich liebe das. Das ist so mein Schlager auf jeden Fall in diesem Moment.
Irgendwann später.
Das Ding ist ja, dass diese ganzen Rapper immer davon reden, wie reich sie irgendwie sind. Und du hast irgendwann das Gefühl, es gibt gar keine armen Leute mehr in der Hood. So.
Ja, Armut ist ein Ding aus der Vergangenheit. Also man war arm.
Ja, ich glaube...
Es ist ja auch nicht cool, reich geboren zu sein. Genau. Das finde ich ja auch scheiße, aber der Hustle ist hinter dir.
Genau, das ist auch zum Beispiel so ein Grund, warum ich total ungerne über jetzt irgendwie meine Roots, die jetzt auch jetzt nicht irgendwie so, ich bin nicht im Wohlstand groß geworden, warum ich irgendwie darüber so voll ungerne rede, weil das dann immer verkommt zu so einer blöden Aufsteigergeschichte, zu so einer blöden Geschichte, jeder kann es doch schaffen.
Nicht Hashtag Arbeiterkind.
Ja, genau. So dieser Blödsinn, dieser was jetzt Klassismus heißt und so. Also dieser ganze Scheiß, weil der taugt dann nur dazu, irgendwie wieder zu sagen, hey, hier kann es doch jeder schaffen. Selbst wenn man das selber nicht sagt. Das ist das, was am Ende dabei rüberkommt. Auf den Dreck habe ich einfach keinen Bock, so dieses komische, und die Leute halten das auch für Klassenbewusstsein oder sowas.
Ich glaube, da ist sogar eher das Phänomen, dass die Leute selber gar nicht mehr so richtig Arbeiterklasse sind, sondern dann sagen, so wie Armin Laschet, hey, aber mein Vater war doch Bergmann, ich komme doch aus der Arbeiterklasse.
Ja, na gut, und ist natürlich schwer. Ich meine, er ist halt dann Profipolitiker und klar, kann er in der Zeit nicht im Bergwerk sein.
Und dann sagt er aber... Dann sagt er aber halt, ja, aber ich weiß doch, wie das ist. Und deshalb habe ich doch die Berechtigung, hier zu sprechen, da vor euch. Und ja, also ganz ernsthaft, wenn du in Spandau Unterschriften sammeln gehst für Deutsche Wohnen enteignen, macht keiner die Tür auf und sagt, da sind sie aus der Arbeiterklasse oder bla, die sind dankbar. Was? Deutsche Wohnen enteignen? Gib her!
Ja, aber das ist ja auch die einzige Sache, Schweine. Die interessiert. Bist du Mieter? Ja, dann ist das in deinem Interesse. Ich habe trotzdem unterschrieben, obwohl ich kein Mieter mehr bin.
Aus Solidarität, und das ist ja auch gut so.
Nee,
das ist ja keine moralische Frage.
Nee.
Oder es ist ja nicht dieses, bist du selber betroffen? Darum geht es doch überhaupt nicht.
Nee, ich finde es gut. Und es geht auch darum, dass ich dann eventuell nicht an der Laterne aufgeknüpft werde, wenn ich enteignet werde.
Das finde ich gut. Aus Selbstsucht. Einfach solidarisch sein aus Selbstsucht.
Es ist einfach nur pure Angst.
Aber das ist auch ein okayes Argument für den Mann, einfach zu sagen, ja gut, also ich möchte auch nicht aufgeknüpft werden.
Ja, und es gibt auch von 21 Savage, ein großer Sozialist unserer Zeit, 21 Savage hat einfach diesen Satz gesagt, irgendwie so von wegen, wie das wäre, wenn alle Leute irgendwie genug zu fressen hätten und genug hätten, und dafür würde er auch selber darauf verzichten, so viel zu haben, wie er jetzt hat. Und seine Antwort war einfach nur so, ja, ist doch mega, da müsste ich nicht die ganze Zeit darauf achten, ob irgendjemand nicht abknallen will. Aber das war wirklich geil, weil einfach so, ja, ist doch geil, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich vielleicht irgendwie mehr habe als andere Leute, aber dafür die ganze Zeit Angst haben muss, dass die Hungrigen über mich herfallen. Also das ist doch auch schon ein Argument so. Und das fand ich krass, dass der 21 Savage, Mann, ein Genie.
Er hätte auch Brite. Das merkt man ja, was man wieder die großen Dinge.
Oh, das findet er nicht witzig.
Muss immer aus England.
Was ist diese Woche alles passiert? Ich habe ein kleines Rätsel natürlich wieder vorbereitet. Nimos AMG wurde A. foliert, B. geblitzt oder C. geklaut?
Boah. Ich gehe nach dem, was ich mir wünsche für ihn, und sag foliert. Einfach, weil ich mir wünsche. Weil ich glaube, dass die Law of Attraction, und ich wünsche ihm alles Gute und wünsche ihm, dass sein Wagen foliert
worden ist. Machst du so Experimente mit Wasser auch so, wo du gute Wünsche in das Wasser reinsprichst und sagst, nee, so, hey, das soll zu mir kommen.
Nee.
Ich habe das gemacht.
Ich weiß.
Ich habe das vor 2 Wochen, habe ich das hier angefangen und habe gesagt, ich bin strukturiert, ich kriege meine Projekte zu Ende, und dann trinke ich jeden
Morgen so geil.
2 Gläser Wasser, und seitdem läuft es ja auch.
Das ist so diese Ambivalenz bei dir, dass du so eine linke Ratte bist und gleichzeitig so ein irgendwie auch so ein Motivationscoach-Moment hast. Das finde ich sehr interessant.
Ja, aber das habe ich doch in Kurdistan gelernt.
Das
hab ich dir die Geschichte nie erzählt. Ich habe die immer gefragt, was macht ihr denn? Was macht euch denn so erfolgreich? Und so. Und dann habe ich mit so einem Lehrer gesprochen, der so JPG-Einheiten unterrichtet. Und meinte, was sagst du denen als allererstes? Und sagt, als allererstes sage ich, befreit euren Geist. Reinigt euch von den Prägungen, die ihr von der Gesellschaft mitbringt. Und dann habe ich noch einen anderen gefragt.
Das klingt doch jetzt erstmal schlau.
Ja.
Aber es hat ja nichts mit diesem blöden Glas Wasser zu tun.
Warte. Und dann habe ich den anderen gefragt und meinte, was habt ihr den Leuten erzählt, wenn ihr da so zu denen nach Hause gegangen seid? Wir haben immer mit denen über Utopien gesprochen, und zwar erlebbare Utopien, Utopien, die man erreichen kann, über Träume, über ihre Wünsche und Vorstellungen haben wir gesprochen. Und dann dachte ich mir, das machen in Deutschland nur Motivationstrainer. Befrei deinen Geist, fokussiere dich auf die Wünsche, die du hast, auf die Träume. Genau das ist es, aber genau das fehlt der deutschen Linken. Die deutsche Linke ist, so wie du, Kritik. Erstmal die richtige Kritik.
Das reicht doch.
Was ist dann? Nee, das reicht eben nicht.
Man muss doch jetzt nicht Maxine, in Disneyland ausmalen.
Das reicht eben nicht, und das weißt du als Künstler, weißt du es auch, mit einem rein kritischen Album.
Nein, das ist aber als Künstler, bist du ja erstmal, die Leute kommen hin, weil die das unterhaltsam finden, weil denen das irgendwie so ein Gang-Gefühl gibt. Die Leute, ganz ehrlich, wenn du wirklich Kritik willst, dann liest du vielleicht ein Buch, hörst dir einen Vortrag an, was weiß ich, hörst dir Leute an, die davon irgendwie Ahnung haben, dann hörst du keine Mucke.
Aber wenn du empowered werden willst, wenn du aktiv werden möchtest, wenn du irgendwie das Gefühl haben möchtest, hey, es bewegt sich was, dann brauchst du eine Utopie, dann brauchst du einen Traum, auf den du zugehen möchtest.
Ich glaube, es reicht.
Mit der Kritik alleine.
Ich glaube, es reicht zu wissen, was man wegmachen will. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja.
schon auch aber wichtig ist okay. Es ist auch schon wichtig zu wissen, wo man hin will, was man stattdessen haben möchte.
Das ergibt sich aus der Kritik.
Ergibt sich nicht unbedingt. Na, was, also, hey, ganz ernsthaft, Maxim, das sind 50 Jahre schlechte Politik. Also du kannst ja nicht sagen, dass diese Art der Kritik besonders erfolgreich war.
Aber das Erfolgsargument ist auch einfach immer eine gemeine Nummer. Nur weil die anderen dich platt machen, heißt ja nicht, dass du falsch liegst.
Ja, aber zur Zeit, als mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen, mit der Möglichkeit einer anderen Organisierung, zumindest von Wohnraum.
Ja, aber das ist doch, die Grundlage ist doch, wenn man es jetzt mal optimistisch betrachtet, ist doch erstmal eine Kritik. Die Mieten sind verdammt zu hoch, weil die Vermieter ein Interesse haben, die so hoch wie möglich zu machen, weil Profit deren Ziel ist. Und es gibt überhaupt nicht irgendwie ein Miteinander klarkommen, hey, lass uns auf was Cooles eignen. Nee, man muss denen das wegnehmen. Ja, dann ist doch die Kritik die Grundlage von der Folge, dass man sagt, naja, muss man denen das wegnehmen.
Aber
wenn es in unserem Interesse passieren soll, müssen wir denen das wegnehmen.
Es ist schon auch sehr nicht von Vorteil, dass es die Vergesellschaftungs-AG gibt, die einfach einen Plan ausarbeitet, wie das anders aussehen könnte.
Ja, auf Grundlage von irgendeiner Kritik. Ich finde halt immer dieses, klar, wir haben selber unseren größten Hit darauf basiert, aber ich finde es immer so, man muss das nicht haben. Also ich finde es nicht schlimm, wenn du damit dein irgendwie morgens aus dem Bett kommst oder so. Aber, und ich will auch irgendwelchen Leuten, die irgendwo im Krieg sind, irgendwie jetzt nicht erzählen, wie sie irgendwie dafür sorgen, nicht depressiv zu werden. Aber ich würde schon dagegen wettern, dass man es unbedingt braucht.
Also,
weil sich eine bessere Welt vorstellen kann.
Aus der kurdischen Freiheitsbewegung, das waren 20 Leute am Anfang und die waren jetzt nicht anders aufgestellt als sämtliche andere linken Sekten, die sich hier zulande tummeln. Ja? Und dass sie so erfolgreich sind und dass sie wirklich breitere Bevölkerungsschichten ansprechen konnten und die auch hinter ihnen steht, ist erstens natürlich auch der Repression der umliegenden Gesellschaften irgendwie zuzurechnen, auf jeden Fall. Aber es ist halt eben auch dieses utopische Element da mit drin.
Du willst immer so was Spirituelles noch mit reinbringen. Ja. Das ist, du willst irgendwie dein schwäbisches Christentum irgendwie, willst du das noch reinpressen?
Es ist nicht das schwäbische Christentum, es ist tatsächlich das steirische Katholizismus meiner Mutter, der da durchschlägt.
Du willst den Glauben deiner Ahnen vom Kommunismus bewahren.
EZLN, das ist das
Ding. Davon musst du dich noch lösen.
Katholische Kommunisten, das ist einfach eine gute Sache. Und mir hat immer gut gefallen, dass die KJG, ja, die katholische junge Gemeinde, lange Zeit als K-Gruppe galt.
Ja?
Ja.
Wo haben Sie sich da verirrt?
Wo habt ihr euch gerade verirrt, ist die Frage. Okay.
So, die neue Sorte ist da übrigens vom Braté.
Mhm. Habt ihr was hier dafür?
Die Bali Edition.
Ja, hier die Bali Edition.
Gießt hier was ein, Alter?
Ich habe mir die Pizza vom Bra geholt.
Wirklich? Bei Rewe gibt's sie?
Ja.
Einfach gegönnt.
Einfach gegönnt, natürlich.
Der Junge muss leben.
Nee, es ist für mich Hip-Hop. Das ist für mich Hip-Hop. Es ist Support.
Also es ist auf jeden Fall, sein Team besteht aus Braté Official und Bra Music. Das sind seine zwei Standbeine. Das fand ich sehr, sehr schön. Er hat sich da in so einem Instagram-Post bedankt bei sich und seinem Team. Mhm. Wir versprechen euch, der Eistee schmeckt zu krass.
Mann, ich warte auf den Tag, ist Capital Bra soll nicht Amazon ficken. Das ist so mein, das ist also meine das Utopie, weißt
das
du?
Das Lager, ist
mal, wenn wir schon von Utopien reden.
Das Lager, das da abgebildet war, wo sein Braté gelagert ist, hat auf jeden Fall Amazon-neske Ausmaße.
Und das war eine limitierte Edition, weißt
Ach,
du?
Wirklich?
Ja, ja, voll. Das ist nur für den Sommer, ganz kurz eingeschoben.
Ach, die Bali Edition ist nur für den Sommer?
Müssen wir auch schnell holen.
Ja. Habt ihr auch gesehen, wie dass so die Supermärkte sich alle unter den Posten
gemeldet haben? Wonach schmeckt eigentlich Bali? Nach Plastikabfall?
Nach Vanille soll das schmecken.
Ach so.
Vanille-Eistee, man kennt's. Dann hat so die ganzen Official Accounts von Aldi und Netto und sowas, haben dann alle darunter auch kommentiert mit den wildesten Gänsehautattacken. Netto hat irgendwie geschrieben, ja, da werden wir schon sehen, wie die ganzen Bratans dann wie die letzten Almans um 6.30 Uhr vorm Aldi campen und sowas.
Wie bei Netto gibt es das auch?
Es gibt überall. Also bei Braté ist wirklich.
Steht da total hinter.
In jedem Späti.
Netto, aber da muss ich echt sagen, das ist schon echt wirklich crazy.
Da wird sich Amazon krallen. Aber Amazon will ja jetzt die wollen ja jetzt das größte Kryptowährungskreditinstitut werden.
Wirklich?
Ja, die suchen ganz dringend Leute mit mehr als 6 Jahren Kryptoerfahrung.
Und es gab ja dieses Jahr den ersten, oder letztes Jahr schon den ersten Versuch mit dem Libra von Uber und
Facebook?
Ja, ja. Zusammen, die wollten ein Geld auflegen, das war aber keine, also es war eine Kryptowährung, aber es war eine konvertible Kryptowährungen, also diverse quasi 1:1 mit dem Dollar oder mit dem Euro irgendwie
verknüpft
gewesen. Aber hey, wenn Amazon jetzt sein eigenes Geld macht, also es wird schon nochmal interessant. Das ist übrigens auch etwas, da warte ich dann wirklich sehr, sehr händeringend auf die große Analyse des Gegenstandpunkts, weil das ist ja die letzte staatliche Dimension, die letzte staatliche Hoheit, das letzte staatliche Hoheitsrecht, das eigene Geld zu machen, ja, geht dann in Privatfirmen über.
Ja.
Total spannend.
Das macht dich fertig, ne?
Nee.
Okay.
Das wird total interessant.
Du, ich habe keine Ahnung.
Ich hoffe, dass die da mitkommen.
Womit ich dann im Supermarkt bezahle, ist mir relativ wurscht. Das Schlimme ist, dass man zahlen muss.
Mit Bratangeld.
Das ist auch gut. Finde ich sogar besser. Ich gebe mein Geld lieber Kapital Bra als Jeff Bezos.
Tim Bra-Coin. Ich habe Bock drauf.
So, was hast du so erlebt diese Woche?
Ich habe derbe abgehangen auf jeden Fall. Ich habe sehr viel abgehangen. Wir waren ja auf Tour. Wir haben immer vor einzelnen Fans gespielt. Das war eine sehr schöne
Erfahrung. Wie war denn das eigentlich?
Das war super sweet auf jeden Fall. Ich bin mal wieder beeindruckt, dass wir sweete Fans wir haben. Das war durchgehend eine positive Erfahrung. Also wir waren halt wieder in so einem neuen Sitzer und dann haben wir mal, da ist der und der und dann gucken wir mal, ob der zu Hause ist und dann holen wir den ab. Und dann haben wir das so RTL 2-mäßig mal gefilmt, wie die so überrascht sind und haben dann ein paar Songs vor denen gespielt. Und das war irgendwie eine sehr romantische Erfahrung.
Gab es Momente, in denen ihr einfach so ins Nichts gefahren seid, da war einfach keiner vor Ort?
Ja, aber wir haben immer geguckt, dass irgendwie 2-3 Leute in der Gegend sind, dass man da irgendwie einen Ersatz hat oder das eine Mal haben wir vor der Schwester und ihrem besten Freund irgendwie gespielt. Das ist egal.
Wie sind die überhaupt in die engere Auswahl gekommen?
Wir haben so einen Contest gemacht bei Instagram, dass die Leute halt ihre Sünden beichten sollen und wir nehmen ihnen die ab. Teilweise waren die zu oberflächlich und teilweise waren die ein bisschen zu deep, die Beichten. Und man dachte so, hey, willst du das vielleicht auch auf privat stellen? So einfach, ich will dich hier nicht. Ja, nee, aber war insgesamt sehr einfach schön. Dann doch wieder dieser Twitch-Community-Moment.
auch überhaupt wieder live zu spielen.
Genau. Also wir haben dann in Berlin
vor 2 sind.
Haben wir vor 100 Leuten gespielt, die dann alle so ihr Quadrat auf dem Boden mit einer Spraydose markiert hatten und so. Und das war einfach schon krass, dass du einfach so merkst, wenn da so 100 Leute stehen und sagen, bring mir den Kopf von Julian Reichelt, das ist einfach ein gutes Gefühl, weil dann wird so ein Text erst vollständig.
War der aufgeregt eigentlich? Weil ich finde es ja manchmal anstrengender oder aufregender, vor wenigen Leuten zu spielen, weil du da diese Intimität hast. Ja,
definitiv.
Da merkst du jeden Blick.
Definitiv, weil du hast keine Zuflucht. So 1000 Leute sind halt eine Masse, die du anonym ist. Und 2 Leute sind halt was sehr Konkretes und das ist schon anders. Und
wie kriegt man die Kurve, dass man jetzt doch wieder los muss?
Ach so, wir sagen jetzt ist Schluss. Also es ist ja, wir müssen halt los. Wir sind viel beschäftigte Leute. Du meinst, dass man dann nicht so...
Ja, weil dieser, komm doch du rein, jetzt komm doch rein. Weil du
hast eh gerade einen Kuchen gewagt.
Achso, nee, wir haben die immer so, das war dann immer, wir mussten ja gucken, dass man da auch irgendwie die Bühne hinstellen kann und so. Dadurch haben wir die mal in so in entlegene Waldstücke geführt.
Ach so, ihr habt die abgeholt und dann habt ihr es...
Ja, es gab 1-2 Leute, wo wir direkt vor der Tür waren. Es gab auch so eine süßen Oppis, bei denen wir auf dem Bauernhof irgendwie gespielt haben. Das sieht man auch in dem
Das Block. War der mit der Schwester, ne? Und dem
ich weiß es nicht mehr, kann sein. Auf jeden Fall waren so 2 süße Oppis, die sich das dann auch wirklich gegeben haben und so. Das war echt... Die waren auch so, was wollt ihr machen? Waren erstmal so ein bisschen aggro und als ich meinte, ja, Musik. Ja, cool.
Cool, lecken im Puffer, geil.
Ja. Ja, ein großer Song.
Gibt es eigentlich eine Line auf dem Album von dir selbst, auf die du richtig stolz bist? Oder so mehr anders stolz als auf andere? Weil du gerade diese Julian Reichelt-Line gesagt hast.
Die bin ich gar nicht stolz drauf.
Die ist vollständig worden, als die also live erlebt wurde.
Ich finde die Line zum Beispiel gar nicht gut, die ist super plump. Also einfach nur zu sagen, bring mir den Kopf von irgendjemandem, der doof ist.
Twitter.
Das ist so Twitter. Das ist Donald Trump ist doof mäßig. Aber die ist live dann doch sehr schön und das ist ja dann einfach eine freundliche Retourkutsche für den Artikel damals und die darauf folgenden weniger lustigen Drohungen und so, die kamen. Deswegen war das einfach so ein Rap-Moment, das zu sagen so, aber weiß nicht, stolz, keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen. Ich freue mich immer, wenn es so super alberne Sachen sind, irgendwie so, was ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel, einfach nur meine rechte Hand und mein Pimmel, dass man sowas mit Mitte 30 dann irgendwo rausbringt, macht mich einfach krass glücklich.
Ich hatte manchmal den Eindruck, bei diesen Songs, die sind so viel aus der Erinnerung. Oder, also das sind ja nicht, ist ja nicht mehr eure Lebensrealität. Da irgendwie
wir verballert haben keinen Sex mehr.
Nee, aber verballert irgendwie durch die Stadt zu...
Ja.
Zu stolpern und dann, hey, ist deine Party? Deine Party?
Ey, ja, klar. Aber ich würde sagen, dass jeder Song bei mir immer Erinnerung ist. Weil in dem Moment, wo du es selber erlebst und so bist, kriegst du das gar nicht so hin. In der Zeit, wo ich so war wie auf Jahr, ich glaube, da wollte ich was anderes machen.
Da wollte ich auch gar nicht, was das Lustige daran ist.
Genau, da war ich so, ich bin cooler Spitter und ab und zu sage ich was Deepes und so, keine Ahnung, da wollte ich was ganz anderes sein, da wollte ich irgendwie so ein Schlaumeier sein oder sowas und war aber in Wirklichkeit so und jetzt ist es irgendwie andersrum. Nee, aber das ist so, ja, ist immer Erinnerung, weil in dem Moment, wo du drinsteckst, bist du damit beschäftigt, das zu erleben und so. Ich glaube auch, dass zum Beispiel die guten Trennungssongs oder die guten Liebessongs, die entstehen immer viel später, wenn du es so verarbeitet hast. Ich meine, du musst dich ja selber irgendwie so ein bisschen analysiert haben, um die Sachen genau zu checken und um die in Worte zu fassen, die auch jemand anders checkt. So, weißt du, in dem Moment ertrinkst du ja in deinen Gefühlen und kriegst es gar nicht auf die Reihe.
So. Andere hören sich wiederum an, als hätte der so in der Midlife-Crisis doch nochmal so, lass mal MDMA zusammennehmen.
Ja, so eine Momente gibt es natürlich auch. Aber das ist natürlich viel kontrollierter, als es da vielleicht rüberkommt. Aber das ist ja auch ein bisschen eine Schippe raufgepackt, ein bisschen übertrieben.
So, habt ihr gehört, dass eine SEK-Einheit in Hessen aufgelöst wurde wegen rechtsradikalem Chat?
Ach, schade. Die sozialen Medien machen uns alles kaputt.
Und zwar haben sie angefangen zu suchen wegen irgendwelchen pädophilen Pornos in dieser Chatgruppe und ach scheiße, Nazi-Chat. Überraschung.
Aber keine Pädophilen, sowas wollen wir nicht auf der
Das ist viel wichtiger. Das ist viel wichtiger. Weil viel wichtiger ist festzuhalten, dass keine Pädophilen waren. Das ist nämlich viel wichtiger. Überraschung.
Ja, jetzt aufgelöst. Keine Sicherheit mehr.
Was oder? Machen wir denn jetzt? Wo geht's denn jetzt hin?
Ohne Sondereinsatz.
Ich trau mich gar nicht vor die Tür, ob mein Fahrrad geklaut ist. Was soll ich nur machen?
Ja, das habe ich neulich auch gehört. Das war wirklich ein spannender Beitrag. Das war so ein amerikanischer Podcast. So, Polizei macht halt nichts zur Sicherheit. Also die Aufklärungsrate von Verbrechen zum Beispiel ist halt einfach unterirdisch schlecht. Also sie verhindert auch nichts. Sozialarbeit oder soziale Maßnahmen verhindern tatsächlich Verbrechen, aber nicht Polizei. Na gut, ey, die Überleitung funktioniert nicht wirklich, aber ich verzichte auch jetzt hier auf eine Überleitung, aber kennt ihr Kerstin Ott und Helene Fischer den Hit Regenbogenfarben?
Nein.
Okay, wenn wir von der Verschwulung dieser Gesellschaft ausgehen, dann hat die Verschwulung der Gesellschaft einen neuen Höhepunkt erreicht. Kerstin Ott und, also Helene Fischer dürfte bekannt sein.
Eigentlich doch gute Überleitung.
Kerstin Ott ist eine Schlagersängerin, die ziemlich robust aussieht. Und die beiden haben zusammen also einen Hit geschrieben, der heißt Regenbogenfarben. Und ich war neulich auf einem Dorffest im Oderbruch. Und da war so ein Alleinunterhalter und der hat diesen Song gespielt und die sogenannten Dorfies oder Normies, die tanzen dazu. Und der geht's halt auch so in Regenbogenfarben, Regenbogenfahnen. Ja. Mhm. Und sie bringen ihr Kind zur Kita, sie trägt denselben Ring wie sie. Und er schmiert die Brötchen, die sie verdient. Und wir sind alle normal, das ist alles möglich.
Wir sind alle normal. Das wird so oft gesagt, bis man irgendwie denkt, so, du findest es doch nicht so normal. Oder?
Die Diversity lebt auch im Oderbruch. Und ich dachte mir nur so, ey, wenn das Realität ist, ey, dann auch auf eine Art okay. Kerstin Ott, Helene Fischer, Regenbogenfarbe.
Den willst du jetzt spielen?
Ja, klar.
Ja, los geht's. Warum nicht?
Zitate, ich rate, Zitate. Skrr! Skrr!
Die schönste Fahne der Welt. Schwarz-Rot-Gold. Wir sind stolz, egal ob Porsche oder Golf.
Ah!
Sagt ihr das?
Klassengegensätze überwinden.
Ist so schön. Ist das von Sido, K1, Knossi oder Mark Forster?
Ich tippe auf K1.
Der Drüner lockt K1 ein.
Ich hab keine Ahnung, Mann.
Mark Forster.
Wie es so ist beim Fußballtippen, wenn man keine Ahnung hat, dann gewinnt man. K1 ist komplett richtig. Von dem EM-Song mit Shindy zur EM 2000, ich glaube...
Ist ein krasser Song, vor allem Shindy hat, glaube ich, 4 Takte oder so. Ja. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem National, dem die
Leute vertrauen.
ich bin ein großer Fan von WM, EM, so Deutschland-Songs.
Ihr habt ja auch einen der schönsten gemacht.
Genau, Biergarten Eden ist ja auch... Ey, ich hatte irgendwann war so ein verrückter Bundeswehrsoldat, war auf irgendeinem Konzert und das war auch so ein richtig tougher Typ. Also so einer, dem du jetzt vielleicht nicht völlig uneingeschränkt die Meinung sagst, wenn er so vor dir steht. Und er war so voller Dankbarkeit. Boah, danke für diesen Song, als ich in Afghanistan war so, dann, und ich mich gefragt habe, wofür ich hier kämpfe, dann habe ich diesen Song gehört. Und so. Ey, und das war... Da macht man sich dann schon Gedanken, ob man irgendwas falsch gemacht hat. Und ich verstehe bei dem Song wirklich nicht, was wir falsch gemacht haben. Ich halte den für sehr offensichtlich. Ich habe ihm auch versucht zu erklären, dass er bitte nicht sterben soll. Und schon gar nicht für mich, dass ich es schöner finde.
Gar nicht fürs Vaterland.
Genau, nicht für mich, nicht fürs Vaterland, für niemanden. Und doch lieber irgendwas anderes machen soll und bitte, bitte am Leben bleiben soll.
Straßenboys vom Staat verfolgt. Aber in diesen Wochen feiern alle Schwarz-Rot-Gold. Diese Party läuft im Trainingscamp. Ich weiß, dass eure Elf für die Ehre kämpft. Ah, nee, unsere Elf. Sorry, natürlich. Ich weiß, unsere Elf für die Ehre kämpft. Sagt ihr das? Casey Rebel, PA Sports, K1 oder Xavier Naidoo?
Casey Rebel, PA Sports?
K1 oder Xavier?
Warum ist K1... Ist K1 jetzt immer dabei?
Der EM-King, Mann, was soll ich dir sagen?
Ich kann einfach jetzt nur random tippen. Ich nehme einfach jetzt Casey Rebel, weil ihr nicht zweimal K nimmt. Und Xavier zu der Zeit noch nicht auf dem Trichter war, glaube ich. Also der war schon deutscher Patriot, aber noch nicht so konsequent wie heute.
Dann nehme ich K.
Es war PA Sports. Ah. Und zwar auf dem EM-Remix. Es gab einen Song von Azad und Julian Williams zu EM 2000, ich glaube auch 12. Und dann haben die damit einen Remix gemacht, featuring alle Rapper, die ihr euch vorstellen könnt. Also so ein, es gibt so einen 16-Minuten-EM-Song.
Warum bin ich rumliegen. Dabei?
Tja, das ist die große Frage.
Warum kenne ich den nicht?
Ich kannte den bis heute auch nicht.
Ich glaube, das ist aber dann auch zu einer gewissen Zeit einfach so ein Genre gewesen. Ich
glaub, EM-Songs?
Ja, ich glaube, das ist dann einfach so.
Ich dachte
so,
aber immer, sowas so machen nur die 257ers oder so.
Ich dachte, ja, vielleicht war das so ein Vibe, wie wir halt irgendwie so einen Song über Bier trinken machen. Also vielleicht
oder
war
Calcio Candela oder so.
Es geht ums Überleben. Maskuline Sportart. Du Pfosten freust dich über jede Latte wie ein Torwart. Sagte das King Kool Savage.
Ist nice.
Mo Trip. Zilla der Kick, ihr wisst schon. Oder Jihad.
Es ist auf jeden Fall mehrsilbiger Reim.
Sag den Reim nochmal bitte.
Maskuline Sportart. Du Pfosten. Es geht ums Überleben auch. Einfach beim Fußball geht es einfach immer ums Überleben. Das hast du nicht mitbekommen bisher.
Die Ehre und ums Überleben.
Es geht ums Überleben, maskuline Sportart. Du Pfosten freust dich über jede Latte wie ein Torwart.
Ach, dann Jihad.
Ja, würde ich auch sagen.
Es war ein moderlicher Trip. Oh yeah. Auch auf diesem 16-Minuten-EM-Song, Leute. Da habt ihr ja alles nicht auf dem Schirm, leider.
Der hätte Rhyme-Pattern-mäßig auch reingepasst.
Ja. Ja. Er hat auch gesagt, auf dem Song sagt er auch, ich räume auf. Du bist ein Messi. Lionel. Der ist nämlich ein Messi, so. Deutschland ist die Eins und wir holen den Titel heim. Stellt das Dosenbier ins Eis. Heute gibt's eine große Sauferei. Yeah, Prost. Revolverheld, geil. K1, Knossi, Sido oder Mark Forster.
Sagen wir mal den zweiten.
Revolverheld, K1, Knossi, Sido, Mark Forster.
Knossi, ich kenne nur diesen Mittelalter-Song von ihm.
Den habe ich auch gehört heute.
Aber der klingt sehr nach Sido. Man hört diesen Sido-Flow ganz krass raus, weil der so super ordentlich ist. Flow, Symmetrie, King. Sag mal die Zeile, weil da reimt sich so viel drin. Das
Deutschland ist die Eins und wir holen den Titel heim. Stell das Dosenbier ins Eis. Heute gibt's eine große Sauferei.
Ich sag Knossi.
Yeah. Ist Revolverheld so drauf?
Ich sag Knossi.
Revolverheld auf jeden Fall zwei, drei EM-Songs und WM-Songs, so große Sportturnier-Songs.
Aber sind die so prollmäßig, Dosenbier, saufen, yeah?
Ich sag Knossi.
Ey, das ist was... Was braucht man mehr als einen laufenden Fernseher und ein Dosenbier, wenn
wollte? Ja, das ist schon klar, aber sind Revolverheld so drauf? So, Revolverheld klingt für mich immer so wie Sportfreunde Stiller. So.
Na, Sportfreunde Stiller?
Ja, aber Sportfreunde Stiller würden ja immer so eine Art, weißt du, die haben ja so eine kritisch-ironische Distanz zu Fußball dann so.
Nein, ich glaube, die feiern schon richtig, yeah, Klose, mach jetzt ein Kopfballtor und so. Ich glaub, die,
ja, also, aber die würden immer etwas feinsinniger formulieren. Die würden nie so, yeah, Dosenbier, Sauferei.
Na gut, dann hast du Revolverheld ausgeschlossen. Dann sag mir, ob das K1, Knossi oder Mark Forster ist. Oder Sido. Sido ist eigentlich immer mit drin auch.
Mark Förster ist auch ein bisschen feingeistiger, oder? Ich habe den Lena Meyer Landrut Song neulich gehört. Das war auch ganz schrecklich.
Gut, dass wir das mal geklärt haben.
Ist auch diese Woche
Wo
passiert.
Hörst du sowas? Hörst du Radio?
Warum habe ich das im Radio gehört?
Keine Ahnung.
Ich glaube im Supermarkt, Supermarktradio oder sowas.
Weil ich höre irgendwie kaum noch Radio und dadurch kriege ich so viele Sachen dann einfach nicht mit.
Nee, ich glaube, das war aber wirklich Supermarktradio.
Ach, im Radio laufen auch nur die Sachen, die auf TikTok gerade...
Oder ich war im Radio, weil ich so viel im Radio war. Also weil wir so viel im Radio
waren. Aber im Supermarkt sagen die doch nicht, wer jetzt läuft, oder? Da sagen die doch nicht.
Und ja, aber man erkennt ja vielleicht.
Irgendwie, Lena Meyer-Landrut hat einen neuen Song rausgebracht und das hat mich nachhaltig zutiefst schrecklich beeindruckt. Aber wie auch immer, ich nehme K1.
Es ist K1 tatsächlich.
Ja! Yeah!
Auch aus dem gleichen EM-Song.
Okay. Ja genau, die Sauferei hat mich von K1 weggebracht. Weil der ist ja nicht so Sauferei, der ist ja Dom Perignon und dann gepflegt.
Na.
Wunderkerze im Ding.
Ich glaube auch, Shindy wäre nicht auf dem Song gewesen, hätte er nicht den Rest von Kay auch geschrieben. Und ich glaube, Shindy ist das scheißegal, ob Kay jetzt Perignon oder Bier sagt, oder? Also das ist so,
schnell ist ein Dosen. Ich glaube, da unterstellst du denen so eine mangelnde Feinheit.
Ich habe wieder gesellschaftspolitische Zitate rausgesucht. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt mit dieser EM. Hat mich heute ein bisschen überrascht.
Ich auch erst heute Morgen auf dem Balkon, als ich nach Rex geguckt habe, da ist so eine ganz liebe Frau eigentlich, die immer ihre Blumen gießt und vor
allem jetzt alles Deutsch
von der Fahne. Ich dachte, oh Gott, das ist ja, stimmt, heute ist ja EM.
Nee, ich wusste es überhaupt nicht. Ich habe heute Nachmittag irgendwie so nebenher mal kurz das Radio eingeschaltet und dann hieß es ja heute Abend Eröffnungsspiel. Ich wusste noch nicht mal in welchem Land, aber es
ist. In allen Ländern.
Ach so, in allen Ländern.
Das habe ich auch nicht gecheckt. Geil,
Reiseverkehr, endlich.
Es gibt auch noch mehr. Corona
vorbei, super.
Es gibt auch noch mehr Teilnehmer als bei einer normalen EM, habe ich dann mitbekommen auch. Und einfach alles XXL. Für noch mehr das Lizenzen und noch mehr.
Okay.
Ich sag mal, wenn wir die Mauer wieder hochziehen, dann kann man gleich zweimal teilnehmen. Das war mega.
Wie lange geht die? Auch 6, 8 Wochen, 10 Wochen diesmal?
So lang, bis einer aufgegeben hat. Bis
September. Es geht ja auch ums Überleben.
Es geht ums Überleben, solange alle anderen tot sind.
Maskuline Sportart, auf jeden Fall. Ey, das ist schon wirklich faszinierend, wie retarded Rapper manchmal drauf sind. Aber bei all den Strapazen hat uns das Schicksal so unglaublich beschenkt. Respekt an dich, mein Schatz. Bleib gesund und stark. Hat es gesagt, UFO 361 an Tiffany, Jens Spahn an seinen Lebensgefährten, Bushido an Anna Maria oder Michael Giffey, nachdem Franziska nicht mehr Doktor ist?
Ich glaube, das war dieser Drillingspost von Bushido, dass sie jetzt Zuwachs erwarten. Ehe es jetzt über das Gericht rauskommt, haben sie es ja selber verkündet.
Ich tippe auch auf Bushido ganz stark. Das ist dieser Duktus, den ich habe, wenn ich mich an irgendwelche Ämter...
Wende
oder so.
Ich dachte, das ist der Duktus, wenn ich meiner Frau schreibe.
Wenn ich mich an irgendwelche Ämter wende oder so, ich glaube, den hat der die ganze
Zeit. Aus all den Strapazen.
Also dieser angestrengt amtliche Duktus.
Dieses Bürgeramtstelefon Deutsch.
Ja, genau.
Hallo, guten Tag, mein Name ist Bushido.
Ja, also so,
meine Damen und Herren.
Das kenne ich von mir, wenn ich so manchmal irgendwo... Wenn ich was haben will. Von irgendwelchen deutschen Institutionen.
Respekt an Sie.
Genau.
Also ja, es ist natürlich tatsächlich, es ist der Drilling.
Yes, wir haben gewonnen.
Ich habe nun Titanschrauben in meinem Arm. Ich nehme aber keine Schmerzmittel. Ich ziehe das so durch. Gott hat mich auf jeden Fall geschützt.
Das ist Markus Steiger, der das sagt.
Das ist
ein ganz klares Markus Steiger-Zitat.
Titanschrauben. Auch das nicht, richtig, weil ich operiert wurde, just for
das
fun.
Das ist richtiges Markus Steiger-Zitat. Weißt du?
Spiritualität, alles drin eigentlich.
Ja. Ich nehme aber keine Schmerzmittel, dafür lese ich aus dem Kapital. Ich ziehe das so durch. Gott hat mich auf jeden Fall geschützt.
Ja, siehst du, das ist stark.
Contra K, hart zu sich selbst. Donald Trump, geliebt von Gott. Kapital Bra, kein Schmerz empfinden, woran das wohl liegt. Mike Tyson verlässt sich nicht mehr nur auf seine Fäuste, sondern eben auch auf Gott.
Ich weiß nur, dass der Kapi sich den Arm gebrochen hat. Deswegen.
Ah, echt?
Deswegen bin ich auf Kapis Seite. Sowieso generell immer.
Der Brataler.
Ja. Wenn der Bra-Coin kommt, dann wird investiert auf jeden Fall.
Das ist crazy. Ja, okay, mit dieser Info gehe ich auch auf Kapi.
Also
aber
ich gehe jetzt in Kryptos übrigens. Ja. Nachdem mein BioNTech so durch die Decke gegangen ist, ja. Ich bitte dich, 100 Euro pro Aktie gewinnen.
Du hast BioNTech gekauft?
Ja.
Oh, toll.
Bist du mit BioNTech wenigstens geimpft?
Ja?
Ja, großartig. Gefällt mir. Bravo. Nächstes Jahr Auffrischung?
Alles.
Ich könnte da was zeigen.
Wenn du daran irgendwie was verdienst, dann mache ich das. Ich spritze mir alles, was du willst, für dich.
Sehr gut. Es war wirklich Kapi, ja, tatsächlich. Der vier Wochen lang mit einem zersplitterten Arm und durch die Gegend gelaufen ist.
Aua.
Ja, er hat sich den beim Crow-Dreh auf Bali gebrochen, hat es aber überhaupt nicht gemerkt, hat immer gedacht, ja, ich habe mein Handgelenk verstaucht. Und dann kam er zurück und dann haben die gesagt, hey, die sind vier Wochen damit rumgelaufen. Und dann hat er geschrieben, dann hat's wehgetan. Als wir das gesagt haben, dann hat's wehgetan. Ist alles nur eine Kopfsache. Nach dieser Diskussion ist er aufgestanden, hat mich umarmt und hat seine komplette Meinung geändert. Markus Steiger hat immer noch Albträume von seiner Diskussion mit Jens Spahn.
Ey, das ist so krass im Nachhinein, dass das damals schon der Jens Spahn war, ne?
Ja. Der Jens Spahn.
Doppelt absurd.
Ja, der fast Bundeskanzler hätte werden können.
Werden wollen.
Erzähl mal, oder?
Kollege, Überzeugungstalent nach einer Diskussion mit einem Evolutionsbiologen, den er davon überzeugen konnte, dass die Erde von Gott erschaffen wurde. Oder AZ nach einer Diskussion in Leipzig mit einem Nazi.
Also wer hat seine Meinung geändert, der Nazi oder AZ?
Der Nazi.
Okay, also ich tippe jetzt, weil ich keine Ahnung habe, ich tippe auf das, was ich mir wünsche. Und das ist das... AZ ein Nazi
schon
bekehrt hat.
Die sind ja auch aus Dresden, ne? Das ist doch. Ach nee, in Leipzig war das.
Ich wünsche mir die vier AZ, das wünsche ich mir. Das klingt nach einer schönen Geschichte. Und ich finde schöne Geschichten besser als wahre Geschichten. Das ist einfach so ein Straßendude, dann so einen anderen missgeleiteten Straßendude vielleicht irgendwie ein bisschen entschärfen kann. Stell ich mir vor. Ja.
War schon so, oder?
War es das?
Ja.
Boah, ist das schön. Eine schöne Welt am Ende
doch. Tatsächlich. Oder? Ich hoffe, dass sie zwischendurch auch so auf diesen dritten Gefühl, naja, aber schwul ist, schwul ist richtig scheiße. Ja. Nein, er hat's ja wirklich bei Vis-a-vis erzählt und ich fand die Geschichte natürlich auch gut und drunter haben sie auch geschrieben und das ist ja das Schöne, diese Lehren, die diese Hip-Hop-Medien daraus wieder ziehen, die schreiben ja dann wirklich so erklärend für alle, die es noch nicht verstanden, hey, Dialog bringt uns einfach weiter. Dialog, das ist es. Ja, aufeinander zugehen. 13 Fragen. Mhm. Warum würdest du nicht zu 13 Fragen gehen?
Ich glaube, es geht erstmal darum, ob man sich irgendwie wirklich kompetent fühlt für bestimmte Themen. Klar, für Promo mache ich alles, um Platten zu verkaufen mache ich alles, aber ich will dann schon irgendwie da nicht so komplett fremd sein. Wenn es dann um irgendwas geht, was mit Rap zu tun hat oder sowas, finde ich das irgendwie cool, aber wenn das dann so Themen sind, wo ich sage, so, ey... Das
East Coast oder West Coast?
Ja, genau so.
Treffen wir uns am Ende.
Da bin ich natürlich
in
dabei.
Atlanta.
Genau, da bin ich natürlich dabei. Das ist krass. Können wir bitte nochmal über Antisemitismus und Sexismus im Rap sprechen? Nee, aber so wenn irgendwas ist, wo man irgendwie sich vielleicht so immer mit beschäftigt, aber mich jetzt zum Spezialisten für irgendein Thema, was mich vielleicht jetzt persönlich auch gar nicht so krass betrifft oder so, mich dahin zu stellen, ist mir so ein bisschen unwohl. Dabei und ich mag, also so wie ich das Format verstanden habe, suggeriert es auch ein bisschen so, man muss jetzt irgendwie aufeinander zukommen und das sehe ich nicht so richtig ein, dass man von vornherein irgendwie so festlegt, man müsste aufeinander zukommen. Ich finde, man kann, es ist dann eher wichtiger, mal rauszufinden, wo denn jetzt ganz genau die Unterschiede liegen und nicht auf Krampf irgendwie am Ende sich zum Handshake durchringen. So. Dass man sofort vorher schon sagt, man muss sich ja dann irgendwie einig werden. Und denke ich so, es gibt Momente, da gibt es keine Einigkeit. Also es gibt Gegensätze in unserer Gesellschaft, da kann man nicht irgendwie cool aufeinander zugehen. Also,
Akelius, Roger Akelius.
Was ist das nochmal?
Das ist dieser von dieser Akelius-Immobilienfirma, der vorgeschlagen hat, in Berlin sollte so eine Schwesterstadt bauen für 400.000 Leute, die können dann so draußen
so billig
wohnen. Und dann können die so rein.
Einfach ein Ghetto.
Können die so reinfahren, so
geil. Putzen. Mann, wie in Paris, so. Weißt du, da haben wir vielleicht auch so eine coole Rap-Szene wie in Paris, Alter. Der will ein Ghetto bauen. Ist doch auch eine Geschäftsidee. Auch alles Geld, was er machen kann. Ja, aber genau, mit so einem Typen, da kannst du nicht aufeinander zukommen. Weißt du, der will deine Kohle haben, weißt du, und du hast die Kohle nicht. Da ist er nicht so, oh, da einigen wir uns auf eine coole Mitte. Nee, gibt's doch nicht. Also da kann man sich doch nicht irgendwie cool einigen. Das ist ein kompletter Gegensatz. Und das einzige Vernünftige ist zu sehen, wir sind in der Mehrheit, wir machen den platt. Zum Beispiel jetzt, ich glaube ja nicht, dass das jetzt irgendwie das Format ist, aber ich finde dieses von vornherein, wir müssen uns jetzt einig werden. Weißt du? Das finde ich irgendwie mal so ein blödes Ding. Ja, vielleicht sind wir so unterschiedlich, dass wir nicht miteinander klarkommen. Das kann auch passieren. Und ich finde, das muss doch immer offen sein, dass man einfach sagt, nö, wir sind komplett verschieden. Und es bleibt doch so. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass man dann irgendwie miteinander reden kann oder so, aber... Ich finde, das Ziel ist nicht irgendwie, sich einig zu werden.
Voll. Aber ich meine, den Standpunkt könntest du ja auch innerhalb dieses Formates bringen. Also du kannst ja auch der sein, der in der Ecke steht und sagt, ich gehe jetzt keinen Schritt nach vorne, was soll das?
Ja, aber dann bist du halt gleich wieder der Weirdo, der sich hier nicht beteiligt. Und das, weißt du, und dann bist du ja gleich irgendwie, da machst du damit ja einfach einen Fehler mit einer Sache, die ja eigentlich vernünftig ist. Und das ist ja auch dieses Format, in Talkshows passiert dir genau das Gleiche. Dass man irgendwie dann sich einig sein muss und jeder soll aussprechen, egal was für eine Scheiße der verzapft. Und das ist, ich find's unerträglich.
Eine Minute, 37 Sekunden später.
Ihr habt jetzt aber so einen Song gemacht, der sich sehr lustig mit dem Zugriff der Fans auf euch irgendwie so auseinandergesetzt hat. Ist das manchmal nervig? Also weil
es ist einfach lustig.
Ja, ja, schon, aber ist es eher so, ey, gibt es diese Ansprüche der Fans oder denkt ihr drüber nach, so, ah, das könnte es geben und das wäre weird?
Das gibt's genauso. Das gibt's haargenauso. Weil so das Fantum ja auch einfach bedeutet, dass Leute so ganz viel in dich reinprojizieren, dass Leute irgendwelche Hoffnungen an dich knüpfen, so, das hat ja sowas Fußballverein, Götzenanbetungsmoment, so, dass die Leute irgendwie so eine Ersatzbefriedigung in deinem Erfolg auch finden und die führen ja dann schon so eine Beziehung mit dir und du kennst sie überhaupt nicht. Und so reden die dann auch mit dir. Die haben dann so einen Inside-Joke mit dir so. Und du bist so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also ich habe keine Ahnung. Die sind so, die haben in ihrem Kopf, haben die dann schon 2 Jahre lang mit mir geredet. Und dann steppen die auf diese Art und Weise ins Gespräch rein. Und ja, das ist natürlich, da ist immer so eine Schieflage, weil ich selber dann so halt einfach keine Ahnung habe, wer die sind und die nicht kenne. Und das tut mir dann manchmal auch leid, weil das sind ja bestimmt auch nette Leute und die werden ja abseits davon auch irgendwie ein Privatleben haben und irgendwie coole Leute sein, aber in dem Moment sind sie einfach unangenehme Stalker. Das hat natürlich auch was sehr Absurdes, diese Übergriffigkeit. Diese, hey, wie wär's denn? Ey, meine beste Freundin hat morgen Geburtstag, kommst du vorbei? Und du bist so, wie kommst du denn darauf? Also nicht jetzt, weil ich jetzt der Megastar bin und zu schade für sowas wäre, sondern das ist doch gar nicht zu bewältigen. Also ich habe ja heute dann jetzt 20 so eine Nachrichten bekommen, wie soll denn das laufen? Ist doch nur ein Gig. Ja, ja, klar, ich habe 20 Nachrichten, wo jetzt nicht, ein Gig steht.
Denkt ihr nicht, befeuert das auch mit dieser Tour, mit der Kirche, befeuert ihr sowas nicht eher noch?
Natürlich. Man profitiert ja auch unfassbar
davon. Aber wenn du eine Platte damit verkaufen kannst, kannst du es machen.
Ja, genau. Ich finde, das ist nämlich der Punkt. Das ist für den Witz auf dem Song. Für den Witz auf dem Song ist es super. Aber ich finde es auch sehr inkonsequent, mich jetzt darüber aufzuregen. Weil natürlich befeuert man das und man macht damit Geld. Man verdient damit Geld und es ist auch eine Geschäftsgrundlage. Und ich habe es mir auch so ein bisschen ausgesucht. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Politiker und der vielleicht irgendwie für irgendwelche Idioten die falsche Hautfarbe hat und deswegen belangt wird, sondern ich bin ja jemand, der sich bewusst ins Rampenlicht stellt und das Zeugs redet, was er redet. Und dann kommen halt irgendwelche Leute an und wollen was von einem. Also man hat sich ja irgendwie, man ist ein bisschen selbstschuld, würde ich sagen. In meinem Fall. Natürlich gibt es dann auch manchmal so ein paar Grenzen, aber es ist schon meistens, es ist auch einfach lustig. Und die meisten sind ja auch irgendwie süß. Wir haben echt sehr süß. Also alle, die ich auf der Straße treffe, sind super süß. Also ich kenne so ein paar Rapper, die mir so erzählen, dass wenn die in der U-Bahn irgendwie Jugendliche treffen, dann wollen die irgendwie aufmischen oder so. Und das ist bei uns nicht der Fall. Die sind super süß. Wenn die auch merken, du bist gerade in so einer privaten Situation, dann gucken die nur so kurz, ganz schüchtern und dann gehen die auch weg.
Ah, der schlägt so. Seine Frau gerade. Nee,
ist ja, gut. Der schlägt gerade seine Kinder. Das lassen wir mal. Ja, nee, das ist also, ich finde, wir haben da eigentlich krasses Glück mit unseren Fans. Das
Wie lange willst du es noch machen?
Ja, solange ich Spaß habe. Vielleicht noch mehr, wenn ich das Geld brauche, aber das Ziel ist es, so lange zu machen, bis ich wie Spaß drin habe. Ich meine, man kann es nicht sagen. Als ich angefangen habe, war ich so, Steiger, der ist schon irgendwie Mitte 30, das ist ja peinlich. Und jetzt bin ich das selber und finde es völlig okay. Also ich habe da, ich finde es auch völlig Blödsinn, irgendwie zu sagen, es gibt so ein Alter, wo man sowas nicht mehr macht. Solange ich merke, ich kann das irgendwie cool machen und wärme nicht irgendwie so einen alten Kaffee die ganze Zeit wieder auf, so, klar, dann mache ich das weiter, solange ich Bock habe, solange man im Studio ist und immer noch merkt, so, boah, man schaukelt sich da hoch und das macht irgendwie Bock oder so, dann mache ich das.
Wie schwer war das, irgendwie nach dem letzten Album irgendwie so einen Neuanfang zu finden?
Ich mag halt immer die Leute so ein bisschen zu enttäuschen, das finde ich immer irgendwie wichtig. Ja, dass man, wenn etwas funktioniert, selber zu entscheiden, wann man damit aufhört. Weil es gibt immer das Problem, dass, das funktioniert. Okay, dann mache ich das nochmal. Und beim dritten Mal sind die Leute schon so, ach komm. Weißt du, und ich finde, in dem Moment was anderes machen, wo die Leute dann Upturn drauf schieben, dass du was anderes machst. Das ist immer der Moment, finde ich, den man catchen muss, um lange am Leben zu bleiben als Künstler. Und ich glaube, es gibt viele, die diesen Moment verpassen, die dann das Pferd so totreiten. So. Und das hält mich auch irgendwie so kreativ am Leben dann irgendwie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nach dem Album auch wieder das Bedürfnis haben, da an mancher Stelle mehr in die Tiefe zu gehen.
Ja. Ja, vielleicht war es auch wirklich das der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ein geiles Album. Macht richtig Spaß.
Ich finde, so Spaß wird dann auch immer so schlecht gemacht. Ich finde, das ist schon mal eine krasse Leistung, mit einem Film, Musik oder einem Bild, was weiß ich, irgendwie zu unterhalten. Ich finde, das ist was voll Schönes und Wichtiges. Also für mich Wichtiges. Also es gibt ja immer dieses Ding bei irgendwelchen deutschen Tatorten oder so, die alle scheiße sind. Du kannst die Uhr nachstellen, dann wird kurz geschossen, dann das und dann ist der Täter. Und du weißt, es ist alles richtig vorhersehbar, schlecht gemacht, scheiße. Aber dann blasen wir das Ganze auf durch irgendein national-moralisches Thema. Und deswegen müssen das alle gucken und danach wird das bei Anne Will oder was weiß ich irgendwie nochmal besprochen. Und deswegen guckt man das, weil das total das wichtige Thema ist, was da thematisiert wird und so. Und als ob einfach so unterhalten irgendwie sowas Schlechtes wäre. Also das...
Was hättest du gern auf dem Sendeplatz vom Tatort?
Euch beide. Einfach live Podcast.
So, einfach nur Unterhaltung Megan Thee Stallion mit That Shit. Großartiges Video. Ja.
Okay, wenn wir bei nur Unterhaltung sind, dann... packe ich Helge Schneider, Mann ohne Gesicht, drauf. Der war in meinem Release-Radar letzte Woche.
Neuer Helge Schneider-Song.
Ey, der einzige Song letzte Woche, der mich nicht enttäuscht hat. Das war einfach, der hat einfach abgeliefert.
Helge Schneider.
Der Mann ohne Gesicht. Der ist die Corona-Zeit genutzt. Der
ist sein nicht tot zu machen.
Sein Sohn ist mittlerweile 12 oder so. Und der spielt richtig gut Schlagzeug. Und die machen jetzt immer so Sessions auf YouTube und laden das hoch. Hammer süß.
Kannst du Mauli fragen?
Mauli, Maxim, aber ich stelle die Frage an euch beide. Die ist ein bisschen ableistisch, deshalb dürfte dieses Wort verrückt bitte nicht als mental krank verstehen. Ja, aber wer war die verrückteste Person, der ihr je begegnet seid? Also, die euch nachhaltig
also in einem positiven...
Ja, wie auch immer, oder die ihr sagt, ey... Boah, das war
der echt ist ein positiver, ein Verrückter.
Crazy Typ.
Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat in der Straße so ein Gebäude verwaltet. Das war so, das ist so hoch wie das hier ungefähr gewesen und war mal irgendwie so eine Seifenfabrik oder sowas. Und der hat da gewohnt und wurde vom Pächter bezahlt, dass er da sowas wie Hausmeister macht. Wir haben da Videos gedreht, weil der so von dem Regisseur, mit dem er das gemacht hat, so die Geheimwaffe war. Das war so, ey, wenn wir was brauchen, dann gehen wir da hin. Und der Typ war komplett unglaublich. So, er hatte so drei Hunde, die immer um ihn rum sind. Das hatte so ein bisschen Höllenhund-Vibes. Das war auch verrückt. Ich dachte, vielleicht ist er auch der Teufel oder sowas. Und er hatte einfach alles da, was du brauchtest. Wenn du sagst, ja, wir brauchen jetzt hier für ein Video so einen Novoline-Automaten. Ja, komm mal mit. Hat er sich so in so einen Raum, ein zweiter Stock da hinten. Und da standen da so 60 Novoline-Automaten. Er hat einfach Kram da gesammelt und konnte Kulissen aus allem bauen. So, die haben da auch mal ein Video für, ich glaube, Casey und Xavier Nadu oder sowas gedreht, da war das so, ja, wir brauchen hier einen Friedhof, ja, baue ich dir hin. Dann hat er da so einfach so Gräber ausgehoben auf dem Hof, so Steine hatte er noch da, ich habe hier noch alte Grabsteine, dritter Stock.
Das klingt auch wieder nach Markus.
So, der hieß auch Markus tatsächlich. Auch einfach Bock gehabt, geile Erfahrungen zu machen. Ist zum Beispiel, dann wollten die so einen Autounfall drehen und er war so, ja, können wir das hier dann aufs Dach legen? Ja, Auto habe ich doch da hinten und so. Können wir das hier aufs Dach drehen? Ja, nee, lass mal, ich fahre da einen Überschlag mit und so, lass mal. Und so, dann hat er sich irgendwie geballert und ist dann da auf so einen Abhang zugefahren und hat probiert, einen Flop zu machen. Und ist auch einmal auf den Kameramann zugefahren und hat so weggesprungen, ey, bist du verrückt? Und so, ah ja, mein Fehler, sorry. Und so, ich hätte mal links, ich hab's gemerkt und so. Und der Typ war wirklich, das war wirklich crazy. Das war, glaube ich, die verrückteste Person, die mir so einfällt, aber auf so komplett positiv. Also man konnte super mit dem reden, der war auch
Undercover Agent.
Ein positives Wort.
Beneidest du das dann in dem Moment?
Ich würde niemals tauschen wollen, aber ich glaube, den kannst
nicht
du...
nicht tauschen, sondern aber nur den Skill in dem Moment
ja,
zu beneiden.
Also was heißt beneiden, weiß ich nicht, aber ich habe einen krassen Respekt dafür, davor, dass er sich gesagt hat, ey, das ist jetzt mein Ding. Ich sammle hier einfach geilen Scheiß in dem, ey, mir wird hier so ein Apfel und ein Ei gezahlt, aber das ist voll okay, weil das hier ist irgendwie so, meine Kulisse. Und wenn ZDF Neo hier reinkommt und die wollen was drehen, dann sag ich oft, hat er mir gesagt, immer so, ZDF Neo, die haben mir was gedreht, die haben mich 200 Mal gefragt, ich habe immer ja gesagt, ja, haben wir da. Und das ist einfach krass so. Ich bin so jemand zu sein und sich zu sagen, ey, das ist jetzt mein Ding und ich lebe hier nicht wie ein König, aber ich habe was, was kein anderer irgendwie bieten kann und darauf bin ich stolz. Das finde ich irgendwie eine krasse Sache. So, und ich glaube, der war auch vernetzt in ganz Berlin, der hätte mit keinem jemals irgendwie Stress haben können, weil er halt er war und weil alle so wussten, ey, okay, das ist, vor dem haben wir Respekt. So.
Ich finde es immer voll schwer zu sagen, weil ich dann immer so dann überhaupt nicht diese Kategorie habe. Ich sage einfach so, krass, was der jetzt gesagt hat, krass, was der jetzt gemacht hat. Aber ich kann, ja, mir fällt voll schwer, jetzt irgendwas zu sagen, weil ich dann irgendwie diese Kategorie nicht habe. Ich so, ah, okay, der macht Dinge, die würde ich jetzt nicht tun. Aber ich weiß dann auch noch nicht, ob das gleich verrückt ist.
Ja, ich glaube, das Wort ist auch ein bisschen im...
Das Wort ist jetzt wirklich nicht in der Form benutzbar. Also vielleicht
so denkwürdig.
Wer war die Person, die dich am nachhaltigsten beeindruckt hat? Oder?
Ich kann schwer sagen. Ich kann nur also allgemein sagen, dass ich das immer irgendwie interessant fand, gerade wenn man irgendwie so nachts unterwegs ist, so ein bisschen angetrunken ist und mit irgendwelchen Dudes teilweise irgendwie wie obdachlos wirkten oder so und die einen einfach voll labern. Und dann das irgendwie einfach mal sich darauf einlassen.
Ja.
Und ich kann es schwer sagen, aber da kamen voll oft voll die interessanten Geschichten bei rum. Und aber ich glaube, das, was ich daran verrückt finde, ist diese Distanzlosigkeit. Ich gehe zu irgendjemandem hin und erzähle ihm mein Leben. So, und würde ich nie machen, in der Hinsicht, weil es für mich nicht normal ist, bezeichne ich es jetzt als verrückt. Deswegen einfach nur so dieses. In der U-Bahn oder sonst was, dann nicht gleich abzuhauen, wenn einer einen so voll labert. Weil das auch so, teilweise denkst du so, ja, irgendwie interessanter ist das, was mir manche sogenannte normale Leute jetzt irgendwie erzählen würden. Einfach mal so da ein bisschen, wenn man die Zeit hat, sich die zu nehmen und sich das mal anzuhören. Aber kann ich nicht sagen, das gab jetzt irgendwie... Ich finde, alle Leute, die irgendwie so ein bisschen was bewegen, haben immer so einen verrückten Moment. Also auch Steiger oder sonst was. So, weißt du, einfach Leute, die irgendwie sagen so, komm, ich fahre jetzt nach Berlin und mache hier irgendwie so ein Label mit irgendwelchen Spinnern, also. Ist ja auch immer irgendwie was Verrücktes und das sind dann eigentlich immer Leute, die dann auch irgendwie ein bisschen was bewegen.
Boah, letzte Woche auch bei uns im Schlosspark ist eine Frau rumgerannt und die hat so ein Gespräch geführt, sehr, sehr laut, mit einer Person, die aber nicht da war, so. Und es ging aber irgendwie darum, du hast dich auf meinen Pass impfen lassen am 27.05. und so, und hat sich ja richtig reingesteigert.
Ja.
Und hat auch immer, also, die hat das Gespräch geführt, so, der hat Pausen gelassen und dann was geantwortet, was nichts mehr, also, da mussten zwischen ein Stück Information dazwischen gewesen sein. Und dann irgendwann hat sie den Satz gesagt, die ist dann so, hat sich so halbwegs nah an mich ran, auf der Wiese niedergelassen und dann mit dem zu Ende geredet. Und irgendwann hat sie den Satz gesagt, ja, ich bin meinem Körper eh ganz woanders, bin ich immer. Und dann dachte ich, oh, ich hatte so eine Gänsehaut in dem Moment, weil ich mir dachte, ja krass, die ist gerade, ihr Geist macht das gerade irgendwo aus und ihr Körper läuft irgendwo.
Das hat für sie voll Sinn gemacht.
Ja, voll. Und dann dachte ich, in dem Moment denke ich mir voll oft dann so, ja, eigentlich sind wir die Idioten, dass wir außen drum sitzen und so denken, ist die jetzt crazy oder so?
Ich finde, es hat auch was Erleichterndes, dass du irgendwie so merkst, voll, wenn man selber irgendwie ab und zu mal mit seinem Kopf zu kämpfen hat, dass man so merkt, ach, das kann schon passieren.
Gehört dazu, ja.
Und was ich mal beeindruckend finde bei diesen Leuten, die so schreiend durch die Straße rennen, auch teilweise sehr aggressiv und auch so körpersprachemäßig eigentlich einschüchternd sind. Mhm. Ich habe es noch nie erlebt, dass diese Leute tatsächlich bedrohlich wurden für jemanden.
Nee.
Die sind... Also ich habe das immer, ich stand manchmal so daneben und die laufen dann vorbei und man geht schon so in Hab-Acht-Stellung und denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Und du bist unsichtbar für die. Die sind so komplett mit ihrem Universum beschäftigt. Also das war fast immer mal, ich verstehe völlig, wenn man da irgendwie vorsichtig ist und so.
Also ich habe neulich eine Situation erlebt, da hat so eine Person eine Mutter angeschrien, die ihr Kind auf der Brückenbrüstung hatte.
Das war jetzt die Ausnahme. Oh, bei Kindern ziehen wir die Grenze.
Naja, das war halt in der Form halt natürlich unangenehm für diese Mutter, weil ey, du bringst dein Kind in Lebensgefahr und so weiter. Und dann hat diese Mutter natürlich das Problem, irgendwie diesem Kind zu erklären, was da jetzt gerade passiert.
Aber das ist ja eigentlich der Fall, von dem man ausgehen würde, dass das immer der Vibe wäre. Aber ich finde, 90% der Zeit sind die einfach komplett wie in so einer Blase gefangen. Und so das Gefühl wie bei Sixth Sense einfach so, keiner sieht mich, außer dieser kleine Junge. So.
Bei diesen Selbstgesprächen, finde ich, muss man heute echt gucken, iPhone, Kopfhörer.
Ja, als ich weiß noch, als das erste Mal ich erlebt habe, wie er ein Handy hatte, das war so ein Dealer in meinem Haus. Und das war der erste Mensch, den ich gesehen habe mit dem Handy. Und ich habe auch ganz oft, dann war ich im Hof, hat er gespielt und dann lief der. Und ich dachte, der redet mit sich. Ach so, nee. Ja, Selbstgespräche ist, fand ich sehr faszinierend, dass wir in, als ich mit Nico und Tarek in den USA war, die Menge an Selbstgesprächen auf der Straße. Und dass irgendjemand hatte diese Parallele gezogen, dass es sehr viel beim Gesundheitssystem aussagt, wenn du sehr viel Selbstgespräche auf der Straße mitnimmst, weil das halt alles psychisch Kranke sind. Also was heißt alles? Ich würde mal behaupten, eine ganze Menge psychisch Kranke sind, die nicht in Behandlung sind.
Brauchen, ja.
Weil so eine Behandlung da ein Luxus ist. Also hier auch auf eine gewisse Art und Weise ein Luxus, weil du einfach keinen Scheißtermin kriegst, wenn du eine Therapie brauchst, sondern irgendein Scheißarzt, der dir Pillen verschreibt. Und die Leute rennen auf der Straße rum. Und das fand ich in den USA halt irgendwie sehr beeindruckend, dass die Anzahl von Leuten, die humpeln und von Selbstgesprächen unfassbar ist. Also du bist vor die Tür gegangen, wir waren irgendwo in San Francisco erstmal oder so, und du hast immer jemanden gesehen, der mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Und kein AirPod.
Gut, Maxim, jetzt wo wir dich noch da haben, ich habe noch ein paar Fragen, die ich so ans Leben habe, und ich finde, du bist jemand, der irgendwie immer was Schlaues zu sagen weiß. Deswegen würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Was glaubst du, was sind Träume?
Also bei mir habe ich das Gefühl, sind es immer so Metaphern auf irgendwas. Und es sind immer so Metaphern auf irgendwas, was ich selber noch nicht richtig begriffen habe.
Schreibst du die Träume auf manchmal?
Ja, ich hatte teilweise so Träume, entweder weil die so absurd sind, keine Ahnung, ich hatte so einen Traum, wo ich dann irgendwie durch den Weltraum fliege und dann treffe ich und die Kommunikation in dieser Weltraumwelt geschieht mit so Brieftauben, die durch den Weltraum fliegen, logisch. Und dann habe ich mit einer dieser Brieftauben irgendwie gequatscht und die hat mir von ihren schlechten Arbeitsbedingungen erzählt. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und dann habe ich mit der irgendwie gequatscht.
Wir bei Gorillas, ey.
Ja, so eine Art, nee, aber ich weiß, und und habe die dann irgendwie da so motiviert, sich da irgendwie zusammenzutun mit den anderen Brieftauben oder so. Und das ist halt völlig absurd. Und ich glaube, da war noch
Streik organisiert.
Ich weiß, aber der hat dazu irgendwie so...
Was
so,
Organizer?
Ja, irgendwie sowas. Ganz weird. Also, keine Ahnung. Aber ich kann das dann auch nicht immer auseinandernehmen, was es genau ist und so. Ich glaube auch nicht, dass Träume hilfreich sind in irgendeiner Hinsicht, dass du so, oh mein Gott, Erleuchtung, Vision, scheiße. Da sind vielleicht Antworten drin, die du aber eigentlich schon hast. So, weißt du, das ist nur so, anscheinend beschäftigt mich das. Und ich hatte auch mal so Tierträume, wo ich irgendein Tier bin. Ich habe in der Grundschule geträumt, dass ich dann irgendein Tier bin und irgendeinen Lehrer jage oder sowas. Aber immer so, für mich sind es immer irgendwie so Metaphern. Aber ich fand das immer nur deswegen interessant, weil das irgendwie so frei ist in dem Moment. Und ich habe mich auch geschämt, wenn ich langweilige Träume hatte. Einfach so ein Traum, wo ich auf der Straße laufe und einen Hund habe. Ich habe nie einen Hund gehabt. Und dann läuft er einfach. Und das geht, also gefühlt ewig. Und nichts ist passiert. Und ich bin aufgewacht, habe mich geschämt, wie unoriginell meine scheiß Träume sind. Also dieser Produktivitätsdruck, den man auf seine Träume dann generieren kann. Ich erzähle ja auch auf dem Bordellrechner, erzähle ich ja auch so einen Traum. Ich war bei mir zu Hause und bin aus meinem Körper raus und habe den Körper, weil die Wohnung so voll war, auf den Balkon gelegt.
Das war ein echter Traum.
Ja, habe den auf den Körper gelegt und dann hat es geregnet. Der Körper ist nass geworden und war schon so ein bisschen schimmelig und hat so gemufft. Und dann habe ich ein Feuer gemacht auf dem Balkon und habe da meinen Körper aufgehangen und bin dann in diesen getrockneten und nicht mehr so übel riechenden Körper, bin ich dann wieder reingestiegen. Und das war einfach so, irgendwas anderes war auch noch ein Traum, was ich jetzt nicht mehr genau auseinandernehmen kann, aber keine Ahnung, Mann.
Advanced. Also das ist doch schon sehr originell.
Ja, aber darüber freue ich mich dann auch. Und ich merkte dann, wie das dann so, das ist ja auch mal die Falle in der Psychoanalyse, die Falle in den ersten 20 Sitzungen, und hoffentlich danach muss man das überwunden haben, die Falle in so psychotherapeutischen Gesprächen ist ja, du willst den Therapeuten beeindrucken. Das ist eine Falle, in die tappt jeder.
Verstehe.
Und das ist bei diesen Träumen, ich meine, ich finde es cool, auf einer Platte ist es ja dann funny, weil es einfach ein interessantes Ding ist. Aber ich würde es nicht überbewerten, weil man dann dann kommt man wie so ein Influencer, wie so ein YouTube-Blogger in diesen Druck, ich muss jetzt Content liefern, du bist in der Therapie, dir soll es besser gehen, aber du lieferst Content.
Okay, noch eine Frage. Glaubst du, dass Bluetooth-Kopfhörer schlecht für die Gesundheit sind?
Nee. Also klar, für dein Hörvermögen bestimmt. Achso, du meinst auch die Elektrosmog und sonst was?
Ja.
Achso, nö, keine Ahnung. Also ich habe keine Daten darüber, deswegen glaube ich darüber gar nichts. Es ist mir ein bisschen wurscht. Ich finde Bluetooth-Kopfhörer so geil. Ich liebe das, Mann, wie krass man seine Zeit nutzen kann. So, weißt du, Wäsche aufhängen, Telefonat mit Eltern führen, gleichzeitig. Das ist so Optimierung.
Also was würdest du gern wiedergeboren werden?
Ich glaube Schimpansen. Ich wollte als Kind immer ein Schimpanse sein. Vielleicht nicht unbedingt im Zoo. Schimpansen, ich wollte immer ein Affe sein. Und dann Schimpanse, glaube ich.
Denke ich. Ich
weiß auch nicht warum, genau.
Klettern und so macht einfach
krass Spaß. Ja, ich finde diese Geschmeidigkeit, die so ein Affe hat, die habe ich mir unfassbar beneidet. Weil selber macht man irgendwie die Erfahrung, dass der Körper immer so eine Grenze ist. Mhm. Und man ist dann stolz, wenn man die Grenzen irgendwie so
pusht.
Wenn man die so pusht und irgendwas hinkriegt, aber einfach die so, so wie ich jetzt auf Toilette laufe, klettern die irgendwie einen Baum hoch. So.
Springt vor allem von einem Baum in den anderen, ohne zu überlegen, oh, was, wenn ich jetzt nicht richtig zugreife oder ja, so, sondern genau. Die springen einfach rüber und scheißen auf alles. Ja,
wahrscheinlich wie so eine Schnecke, die sieht dich und denkt sich, wow, der läuft einfach zwei Füße, verrückt, Alter. Deswegen Affe. Also Schimpanse am liebsten.
Okay, finde ich gut. Und dann noch eine Frage, was sind deine Lieblingslines von Tarek und Nico jeweils?
Ja, ich finde die ist, da bin ich jetzt nicht allein mit, aber die von Nico, die ist, mein Lieblingsessen schmeckt überall, nur nicht bei Mutti, denn mein Lieblings ist Pussy. Das finde ich einfach wunderschön. Ist auch so liebevoll. Auch dieses Bekenntnis zum Muschi-Lecken finde ich sehr schön und gekoppelt mit diesem anderen Gedanken mit drin. aber Tarek, irgendwas Brutales. Ich liebe das, wenn er einfach was krass Brutales sagt. Er ist eine brutale Mistsau. Es gibt immer so ganz viele Parallelen zwischen Caris und Tarek. Die sind beide auch mal so bildlich gewaltvoll. Ich finde es großartig. Ich glaube, dieses der Bulle fällt von seinem Polizeipferd, weil ich es geköpft habe mit einem Samurai-Schwert. Da war ich so glücklich. Weil er sagt, ich weiß nicht, ob er auf dem Song das noch sagt, aber in einer Version sagt, mit einem Samurai-Schwert, sagt er in einer Version. Das macht mich so glücklich. Das ist ein blödes Bild, einfach diese Vorstellung, wie Tarek so berserkermäßig das Katana hält, wie so eine abgebrochene Flasche. Und ein bisschen gemein gegenüber dem Polizeipferd, was ja dafür nichts kann, wen es da auf dem Rücken hat, aber trotzdem ein geiles Bild. Ja, Tarek ist einfach der King in Sachen einfach Bilder bauen. Er macht sich dann immer Vorwürfe, dass er jetzt nicht die krass ausgefuchsten Heinz Erhardt Wortspiele hat oder so. Wo ich dann aber auch mal so bin, ja, das ist halt auch, das sind so Amateurspielchen für sich, weil du bist auf dem Next Level, auf dem poetischen Level, auf dem... So Wortspiele sind ja auch so ein Nerdtum. Ich liebe das ja, ich mache ja auch sowas, aber das ist ja so ein Nerdtum, so, weißt du, aber Bilder sind, das checkt jeder. So, auch jemand, der nichts mit Rap zu tun hat oder sonst was. Ein gutes Bild checkt jeder.
Aber das dachte ich mir auch ehrlich gesagt, als ich das Album durchgehört habe, da sind manche Texte dabei, wo jeder Satz, also jede Line irgendwie sitzt, ein Bild, ein Querverweis ist. Habt ihr das so teilweise auch aussortiert? Oder?
Voll. Also das ist einfach, wir haben mit Joe von Drunken Masters, haben wir viel auch so Schreibübungen, haben wir das genannt, gemacht, wo man einfach sagt, Joe kann sehr schnell einen Beat machen, der gut klingt. Der produziert den dann halt noch 3 Tage aus, aber der erste Guss, 10 Minuten, kann schon mega geil klingen. Und dann war so, okay, der macht den Beat und wir haben jetzt 1 Stunde, 2 Stunden Zeit und müssen dann einfach recorden, komme was wolle. Und man kann mit so Geschichten, Mini-Geschichten, kann man einfach länger was ausfüllen. Und man erreicht vor allen Dingen auch so ein Territorium, wo dann noch keiner war. Weil das Problem ist bei Wortspielen, ich hatte das früher immer, ich habe Lines geschrieben und dann hatte ein Kollege oder ein Farid oder sonst wie, hatte das dann plötzlich vor mir gerappt, obwohl ich es schon geschrieben hatte. So, weißt du, Und es ist klar, weil Wortspiele sind halt auch einfach wie so ein, das könnte ein Computer, ein Algorithmus durchspielen. Und also jetzt, die genannten Herren haben da ja ein extremes Talent für, das will ich auch gar nicht runterspielen, aber das hat sowas, das könnte auch ein Roboter machen, so am Ende des Tages. Mhm. Aber ich finde, ein gutes Bild kann nur ein Mensch machen. Mhm. Also ich glaube, das ist ein gutes Catcher, um zu erkennen, dass wir keine Androiden sind.
Das ist richtig gut. Das ist wirklich für mich jetzt eine neue Erkenntnis.
Und vor allem, das Geile an solchen Sachen ist, es bringt dir einen Blick auf die Realität, der interessant ist. Es gibt irgendwie bei Hemingway, ich glaube, in dem die Stunde schlägt, beschreibt er einen Menschen, den er von hinten sieht, der weint und er sagt, es sah aus, als ob ein Tier in ihm gefangen wäre, was ihn von innen schüttelt. Mhm. Und ich fand das so, keine Ahnung, jetzt vielleicht jemand hört es und denkt, ja okay, was soll der Quatsch so. Aber ich fand es so krass treffend, wenn du wirklich jemanden siehst, der nicht will, dass du siehst, dass er weint und du siehst einfach nur, von hinten, du siehst kein salziges Wasser, du siehst nur dieses Wackeln und bist so, scheiße. Und ich finde, das ist so krass, das so auszudrücken und das wird dich dann für immer begleiten, wenn du mal in so einer Situation bist. So, weißt du? Das ist einfach krass. Und das finde ich...
Großartige Romane übrigens.
Dem die Stunde schlägt.
Wirklich beeindruckend. Ich mochte Hemingway nicht. Irgendwie war mir unsympathisch, so Großwildjäger.
Ist halt ein Mann.
Lebemann, ja, Mann.
Bist du auch.
Vielleicht deshalb, weil man mag ja die Sachen nicht, die einem so den Spiegel vorhalten. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig beeindruckt. Es gibt da so eine Szene, da ist er halt eben nicht Mann und das ist wahnsinnig schön
beschrieben. Das ist bei ihm auch so ein Missverständnis. Der hat ja so den genauen Blick auf diese Männlichkeit, dass es sie teilweise auch wieder kritisiert. Oder kennst du dieses Männer ohne Frauen? Das ist so, das sind, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch leider. Irgendwie. Ich habe mich da krass durchgekämpft. Und da gibt es auch einfach nur so kurze Geschichten, Und das ist dann auch einfach nur so eine Geschichte in einer Bar.
Wo so Männer in so Männerwelten leben, oder was?
Genau, Männer ohne Frauen. Und das Fazit ist schon, das geht nicht gut. Es geht nicht gut. So, und da ist halt einfach eine Situation an der Bar, wie einfach so unangenehme Banger reinkommen und einfach zwischen den Zeilen die ganze Bar in Angst und Schrecken versetzen. Einfach durch ein harmloses Gespräch. So, was steht denn auf der Karte? Oh, das ist ausverkauft. Oh, ganz sicher, dass es ausverkauft ist. Keine Ahnung, einfach so durch so einen Subtext unfassbar unangenehmes Gefühl erzeugen. So. Und er beschreibt das so krass gut, weil das war irgendwas 50er Jahre, aber man kann, ja, genau die Situation gibt's. Einfach diese ekligen, machtvollen, boshaften Dudes, die es schaffen, ohne ein Schimpfwort, ohne was Böses direkt zu sagen, die eine richtig schlechte Zeit machen können. So. Und keine Ahnung, also ich finde das immer, der ist schon super.
Hey, ich würde am Ende würde ich noch eine Wiener Liedermacherin spielen. Isabelle Frey, jiddische Liedermacherin, also eine jüdische Liedermacherin, die auf Jiddisch singt. Und der Track ist ein altes Arbeiterlied, Im Kampf heißt der.
Okay.
Und wahnsinnig gut habe ich entdeckt auf Twitter tatsächlich. Während des Nahostkonflikts, sie hat sich sehr palästinensolidarisch geäußert und wurde dafür auch hart angefeindet. Isabel gut. Frey, im okay. Kampf.
Das interessiert mich.
Und ich packe Mackes mit Mauern rauf.
Oh, wow.
Der hat nämlich auch gedroppt heute, das Album ist rausgekommen. Am Mauern ist das Intro direkt. Ich gebe später noch einen Song, Peak heißt der kommt kurz vor Schluss. Den finde ich noch besser eigentlich, aber ich habe gesehen, dass das ein Video dazu geben wird, deswegen packen wir den dann rauf, wenn das Video rauskommt. Oder dann packen wir jetzt Mauern rauf. Auch ein sehr schönes Album-Intro von Mackes Pool. So, ach so, genau, eine Sache noch. Falls ihr Syllable Spill unterstützen wollt, diese Trackrunners-Projekt wird jetzt supported von so einer Auktion von MZ. Die versteigern irgendwie Sachen, die noch im Lager rumliegen haben oder Kunst von kleineren Künstlern. Und alles, was da zusammenkommt, wird an Trackrunners direkt überwiesen.
Sehr gut.
Sehr gut. Maxim, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, wunderschön war's.
Ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche dann mit, je nachdem, wen ihr abgestimmt habt, wen ihr euch mehr wünscht, Nico oder Tarek. Und die KIZ-Wochen rollen auf uns zu, rollen über uns hinweg. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.